Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
Etwas sehr Merkwürdiges?
Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser.
Nein.
Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein.
Doch.
Oh.
Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh.
Willkommen bei Fahrradio, dem altgedienten Fahrrad-Podcast.
Nein.
Doch.
Oh.
Heute mit
Spock
und Evil Spock. Meinst du, jemand versteht diese Anspielung?
Ja, möglicherweise nicht. Also in echt, wir sind nur getarnt. Ja, mit Thomas.
Und Hans. Und der Evil Twin kommt aus der iPhone X-Präsentation. Die wahrscheinlich jeder unserer Hörer gesehen hat.
Was machen die eigentlich mit dem iPhone 8?
Wie, was die mit dem machen?
Kauft es jemand, wenn es ein iPhone 10 gibt? Also irgendwie, also ich möchte nicht in der Haut vom iPhone 8 stecken. Das ist ja schon irgendwie, also mal ehrlich, das ist doch so irgendwie, schönes Gefühl ist das bestimmt nicht für so ein Gerät, wenn man gleich drauf getoppt wird von einem Gerät, das ja eigentlich, ja, also hat man das nicht einfach lassen können, das 8er und das 10er vielleicht paar Mark billiger.
Schwierig, ne?
Also das ist doch schon eine komische Situation.
Also ich...
In der Apple-Familie.
Ja, auch die Tatsache, dass es 8 heißt. Eigentlich müsste es ja 7S heißen, ne? Alle Hörer werden die Diskussion schon in ihren Familien geführt haben in den letzten Wochen ausführlich.
Ja, ja, angeregt. Angeregt.
Angeregt, ja.
Frauen und Kinder begeistert.
Bei uns war das tatsächlich am Abendbrottisch auch Thema, schon des Öfteren. Und Tatsache ist, also, du kaufst dir quasi ein olles Telefon, wenn du dir das 8er kaufst. Ne? Das ist veraltet. Ne? Ja. Also, das ist ein sehr gutes Gerät, ne? Aber neben dem 10 sieht es halt alt aus. Ne?
Natürlich, das ist. Na gut, anderes Thema. Ja, weil das mit den Zehnern und Achtern, und ich weiß ja nicht, ob ich die Ressourcen haben werde, mir einen Zehner zu kaufen, weil meine Augen werden ja immer schlechter. Aha. Und deswegen muss ich wahrscheinlich dasselbe Geld oder einen ähnlichen Betrag in eine Gleitsichtbrille investieren.
Aha.
Falls einer unserer Hörer Erfahrungen mit Gleitsichtbrillen hat, namentlich vielleicht auch, oder nicht namentlich, oder sondern die Produktempfehlung ist hierfür vom Optiker meines Vertrauens bisher Seiko-Gläser, die ich bisher nur von Uhren kannte. Mhm. Aber die sind wohl im Optikbereich hier top-notch sozusagen irgendwie und supi. Ich habe ja das große Glück, dass ich nur auf einem Auge sehe. Insofern brauche ich nur ein Glas, dann wird es nicht ganz so teuer. Aber ich möchte halt auch nicht zu einer Kette.
In meiner Sonnenbrille, die ich mir vor dem Urlaub habe machen lassen, also das hätte ich mir sparen können, wenn man das Wetter...
So, keine Sonne?
Ja, da sind Nikon-Gläser drin. Also auch Markengläser, ne? Ist ja eigentlich keine Brand Extension, weil ich meine, Nikon, die machen ja schon ewig Objektive, ne? Also die können Gläser. Gehe ich mal davon aus.
Ja, ja, aber trotzdem, also vielleicht gibt es auch Canon und wir wissen es bloß nicht.
Ja, ja, die werden meistens unter anderen Namen dann verkauft, aber irgendjemand stellt die halt her. Aber meine. Die heißen Nikon, hat die Optikerin gesagt.
Mhm,
Und um kurz beim Thema Sonnenbrille zu bleiben, ich komme mit Sonnenbrillen nicht zurecht, habe ich jetzt wieder gemerkt. Das ist mir einfach zu lästig.
Ja, das, also vielleicht haben wir auch, wobei anders als in den asiatischen Ländern, wo die Kinder ja schon, wo ja noch mehr Brillen wohl jetzt verkauft werden und Sehschäden repariert werden, weil wohl seit einigen Jahren, seit die asiatischen Länder so stark ihr Schulsystem durchdrücken, habe ich neulich gelernt, dass die Deutschen oder in Europa und USA die Sehfehler bei Kindern und bei jungen Erwachsenen dadurch natürlich auch deutlich geringer sind als im asiatischen Kulturraum, weil die einfach so viel lernen müssen und das so diktatorisch da in den Schulen zugeht. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Und weil die immer in ihrer Butze hocken und lernen müssen und dann sich die Augen verderben quasi.
Aber die werden dann kurzsichtig, oder?
Ja.
Okay, ach ja.
Nee, aber bei mir ist es so mit der Sonnenbrille, also weil zur Information, du weißt genau, wie unsere Sehschwäche heißt, oder? Also wir sind einfach, wie heißt es? Kein schönes Wort im Deutschen.
Schwachsichtig.
Schwachsichtig, ja. Es hört sich an wie schwachsinnig.
Na, ist eigentlich auch so, ne? Also es ist ja.
Also wenn man es als Sinn definiert, das ist ja ein Sinn, also sind wir schwachsinnig. Mhm. Aber leider können wir daraus keinen steuerlichen Vorteil ziehen.
Nee.
Weil wir nicht schwachsinnig genug sind. Und wem ein blöder Witz dazu einfällt, der kann ihn uns gerne senden. Ich habe übrigens einen wunderbaren Witz gehört.
Ah, okay.
Habe ich dir geschickt zum Kichern einer, ne?
Ja, ja.
Soll ich den mal gleich erzählen?
Ja, das kannst du machen. Und du solltest den Link dazu reinsetzen. Ich darf dazu sagen, mein Bruder hat sehr wenig YouTube-Erfahrung. Der kennt nicht mal Julian Bam und guckt auch sonst relativ wenig dort. Aber jetzt hat er einen Witze-Kanal entdeckt. Ne?
Ja, der ist super.
Das sind so Snacks für zwischendurch. Den muss man sich am besten abonnieren und dann einfach zwischendurch mal auf dem Handy einfach mal so unterm Tisch gucken mit Kopfhörern dann. Und dann kichert man rum vielleicht.
Ja,
einige sind auch recht
alt.
Ne? Also dann denkt man sich,
aber auch aufpassen mit Kindern, ne? Weil teilweise sind sie auch dreckig.
Herrenwitze dabei.
Herren, oh ja, aber von Damen vorgetragen, von netten Damen, die aussehen wie, um mal irgendwie ein Stereotyp zu nehmen, wie, wie heißt dein Studiengang?
Mein Studiengang?
Germanistik-Studentinnen.
Ah, ja.
So sehen die aus. Also, egal. Ich erzähle den Witz, aber nachdem ich das mit der Brille fertig erzählt habe. Mhm. Es ist so, wir sind ja schwachsichtig, also wir sind wie 8% der Menschheit nur auf einem Auge. Das kommt vom Schielen als Kind und haben viele. Das mit den R's, das muss ich lassen.
Wollte ich dir und auch gerade vorschlagen, ja.
Naja, auf jeden Fall ist es so, dass wir dann noch ein bisschen weitsichtig sind. Bei mir sind es 1,75% oder so. Und also ich brauche eine Brille. Ich konnte früher Sport treiben ohne Brille, aber jetzt, wo es auf die 50 zugeht, wird es rapide schlechter mit dem Sehen.
Ne?
Bitte was?
Können wir uns zu den Mammals zählen?
Ja, das kommt auf die Klamotte an, ne?
Oder Mem.
Ja, das sind schon die Middle-Aged Men in Lycra.
Ja, genau, ja. Ich habe gerade überlegt, ob man ein anderes Material noch nehmen kann. Ne? Ja. Okay.
Nein. Irgendwas, was. Naja, egal. Auf jeden Fall, Tatsache ist, ich brauche eine Brille zum Beispiel auch, um meinen Computer am Rennrad abzulesen und solche Sachen. Und auch eine Sportbrille. Und mit der Sportbrille, also ich konnte immer ohne Brille Sport treiben und es geht aber jetzt nicht mehr, also zum Radfahren und so. Ich habe da ganz gerne Brille auch und dann habe ich mir mal von
Opti
eine
ein
machen lassen.
Abkürzen?
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Brille und hab mir eine Oakley besorgt, die nicht so stark also nicht so stark gebogen ist, weil da wird es mir schlecht. Und habe quasi eine Korrektionsbrille von Oakley, die aber sehr robust ist, und habe da dann selbsttönende Gläser reinmachen lassen, die ja früher immer komplett scheiße aussahen. Also eher so wie ein Mensch mit Behinderung. Solche Brillen, irgendwie so ein komisches Braun. Und die funktionieren mittlerweile ganz gut, haben ein paar Nachteile. Sie funktionieren nicht mehr über 30 Grad, was eigentlich doof ist für die Sonnenbrille. Oder über 5 Grad. Also da wird es eng mit der Funktion, das liegt an der Beschichtung. Und das ist ja aber was, wo ich dann wenigstens die Brille nicht wechseln muss. Also weil die eine Brille weg, die eine auch, so eine Sonnenbrille kann man ja cool in die Haare stecken oder irgendwo rantun. Und wenn man sie billig am Strand gekauft hat, dann ist auch egal, wenn sie zerbricht. Und wenn man sich so eine Korrektionsbrille macht für einen Sauhaufen Geld, dann will man nicht, dass die zerbricht oder sich jemand draufsetzt und so. Und ich beneide da Nicht-Schwachsichtige, die einfach gucken
ja,
können.
Ja, Brillen wobei aufsetzen. Das ja nichts mit unserer Schwachsichtigkeit zu tun hat, sondern
ein kurzes falls irgendjemand, es gibt ja auch solche Fahrradbrillen mit integrierter Lesebrille mittlerweile. Die haben wir ja, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Vielleicht hat da schon mal jemand Erfahrungen mitgemacht, hat sich vielleicht so ein Ding gekauft. Das würde mich mal interessieren, wie die Leute so zurechtkommen damit. Interessiert dich das auch?
Ja, also da dürft ihr gerne Tipps schicken. Ich habe auf der Cycle irgendwas da in Düsseldorf, habe ich mal so eine aufgesetzt. Also die haben quasi Klarglas, beziehungsweise ungeschliffenes Glas, und da drin ist dann ein Stück eingesetzt, mit dem du auf deinen Computer drauf gucken kannst.
Ja,
die sind ganz billig, also für Korrektionsgläser, die kosten irgendwie 60 Euro oder so. Name habe ich vergessen. Sehen auch nur so mittel aus.
Ja, also es gibt ja so ein Original aus der Schweiz, die damit angefangen haben und die dann 120 Euro oder sowas kosten, und die andere Marke, die das machen, die kosten halt nur die Hälfte. Sehen auch nicht so gut aus, aber ja. Und diese Messe in Düsseldorf, die ist ja wieder Cycle Classic oder sowas, kann das sein?
Nee, nicht Cycle Classic. Wie heißt? Cycle so Dings? Heißt eine neue Zeitschrift. Ab Montag im Handel.
Ach, dann bin ich da. Cycle, irgendwas mit Cycle heißt sie, aber
ja.
Die hatten in Düsseldorf.
Ja, wir finden es raus. Also da gibt es auch eine Folge.
Die heißt Cycling World, heißt es. Ja. Da möchte ich nämlich nächstes Jahr gerne hin. Das habe ich schon auf meinem Kalender eingetragen. Da will ich hin.
Ja. Folge 93, glaube ich. Nee, nicht 93. 90, Folge 90, glaube ich. Hab ich dort ganz viel O-Töne aufgenommen. Ich komme mal hier zu einem bisschen organisatorischem Kram. Also es gibt keine O-Töne. Wir haben zwar auf der Eurobike uns mit Leuten unterhalten, aber niemand hat es hinbekommen, das Zeug, die Aufnahmen irgendwie zu bearbeiten, oder zumindest gespeichert sind sie auf meinem Computer, aber sonst ist nichts. Und wir müssen ein bisschen in die Gänge kommen, Thomas, ne?
Ja, soll ich noch den Witz erzählen?
Ja, warte mal. Ich wollte noch sagen, dass wir eigentlich Hauptthema ist heute Eurobike. Nur möglicherweise hat der ein oder andere darauf gewartet. Und vorher gibt es noch ein bisschen Nachrichten, glaube ich, und einen Witz. Ach so, und es wird, also möglicherweise müssen wir die Eurobike auch über zwei Folgen ausdehnen.
Das ist gut möglich. Und
weil wir haben ja auch noch anderes zu tun.
Den Witz könnte ich auch beim nächsten Mal erzählen, aber ich glaube, jetzt ist er schon angekündigt, jetzt erzähle ich den Witz. Ja. So gut ich es halt kann. Also es ist so, Grenze, Schweizer Grenze. Ein Grenzer steht da, kommt ein Mann mit dem Fahrrad an und hat auf dem Gepäckträger einen großen Sack. Und fragt ihn der Grenzer, was haben Sie was zu verzollen? Und sagt er nein. Was haben Sie denn in dem Sack? Sagt er Sand. Darf ich mal gucken? Und er macht einen Sack auf, ist Sand drin. Okay, lass den fahren. Am nächsten Tag kommt er wieder mit seinem Fahrrad. Und da sind sie ja schon wieder. Haben sie wieder Sand dabei, ja? Guck mal, ja, Sand. Das geht dann so ein paar Tage zu, wie man das ja so kennt und so. Und irgendwann, also jetzt geben Sie mir mal da ein bisschen von dem Sand. Ich lasse das mal analysieren. Da, irgendwas kann da doch nicht passen. Das kommt mir schon komisch vor. Also Grenzer kriegt ein bisschen von dem Sand, schickt es ins Labor. Ergebnis, Sand. Und so geht es weiter. Er kommt immer mit dem Fahrrad an und einen Sack hinten drauf und so. Und er weiß nicht, was er machen soll, der Grenzer. Das wurmt ihn. Dann nimmt er ihn zur Seite. Also passen Sie auf. Man muss sich das vielleicht auch ein bisschen in dem Schweizerdeutsch noch vorstellen. Passen Sie auf. Also ich gebe Ihnen schriftlich und mein Ehrenwort. Ich verrate es nicht weiter, aber irgendwas schmuggeln Sie. Was schmuggeln Sie denn bitte? Sagt der andere. Fahrräder.
Jetzt fehlt mir in meiner Soundbibliothek ein herzlicher Lacher und Klatschen und so, ne? Aber das ist wirklich.
Ah ja, da, so eigentlich ausschreitungsmäßig und so.
Eskalation.
voll Witz, abgehen.
Der Witz ist übrigens uralt und den kannte ich schon, aber den habe ich bestimmt seit über 20 Jahren nicht mehr gehört.
Also der Olli zum Beispiel. Der Witz vom Olli, den kann ich auch mit reintun. Der hätte das wahrscheinlich schon anders erzählt. Kennst du den? Aus Pforzheim?
Nee.
Das ist ein Mann, der sitzt in seinem Auto und macht immer Witze. Erzählt immer einen Witz.
Aha.
Und der ist Dachdecker ursprünglich und hat dann aber, ja, keine Ahnung, habe es neulich mal gelesen, weil der erzählt ganz platte alte Witze und lacht sich scheckig dabei. Also ist wirklich.
So Fips Assis-Niveau oder was?
Das weiß ich nicht. Der sitzt halt in seinem Auto, macht seine Kamera, seine Selfie-Cam an und filmt sich. Hier ist nochmal ein Witz. Hier ist der Olli. Ich erzähle euch mal einen Witz. Mir ist ein neuer Witz. Und der Witz ist für Dogan und der ist für Cengiz und der ist für den Ralf. Und den habe ich neulich gehört. Pass mal auf. Und der Witz vom Olli. Einfach auch mal suchen, klar, da auch einen YouTube-Kanal natürlich. Und der kann das schon. Also ich glaube nicht, dass ich zu dem Programm von ihm hingeben will, weil mittlerweile tritt er auch auf. Aha. Und er sagt, er kann so etwa, weil es liegt ihm, er hat es nie trainiert. Und es kam wohl eher durch einen Zufall dazu, weil irgendwie ein Kumpel gesagt hat, komm, nimm das doch mal auf und so. Und der kann wohl 1500 Witze hintereinander wegerzählen, sagt er.
Das ist natürlich auch eine Fähigkeit, die man erstmal haben muss. Ne?
Unbedingt, also jetzt erzähl mal einen. Was ich einen? Nee, kann ich nicht. So. Ich kann mir ja keine Witze merken. Ich kann den mit dem Fahrrad, kann ich mir jetzt das sollen. Die Leute sollen einfach einen Witz vom Olli und dann Obacht geben, weil man bleibt da schon auch hängen, auch wenn die Witze schlecht sind. Und man denkt, ja Mensch, jetzt ist aber gut. Und jetzt gehen wir weiter, nämlich zu Eurobike.
Genau.
Weil Pflichttermin jedes Jahr und nächstes Jahr können wir mal gespannt sein, weil dieses Jahr das letzte Mal im August. Ne?
Ja. Nächstes Mal liegt sie echt super, ne? Also zeitlich.
War das jetzt ironisch oder das sonst
war,
irgendwie?
Das war ironisch. Also nicht viele Leute finden das besonders gut, glaube ich.
Du warst ja bei den Blogger-Treffen, war das da Thema?
Das war da auch Thema, ja. Also ja, und es war auch bei der Pressekonferenz beziehungsweise beim, wie hieß denn das, Business Talk oder so Thema, kann ich ja mal erzählen. Also die startet am, ich glaube, 10. Juli oder so.
Ja.
Und das ist so, ich glaube, entweder genau der Tag oder ein Tag vor dem Start der Tour de France. Und Was ganz praktisch ist für Journalisten, ist, dass 2 oder 3 Tage vorher ist so ein Media-Event. Das macht die Eurobike schon länger. Das sind die Eurobike Media Days. Da bin ich beim ersten Mal nicht eingeladen worden. Beim letzten Mal weiß ich gar nicht. Dieses Jahr habe ich mich nicht drum gekümmert, weil ich ja nicht Fahrrad fahren konnte. Und nächstes Jahr ist es wieder, also das funktioniert so, dass da Aussteller, weiß ich nicht, 15 Marken oder so oder 20, so, die sind 2 Tage lang irgendwo in den Bergen und haben ihre ganzen neuen Räder dabei. Und die kann man da alle ausprobieren.
Mhm.
Und das ist 2 oder 3 Tage vor dem Start der Eurobike dann. Das ist relativ praktisch. Ansonsten, die Eurobike wird eine reine Fachbesuchermesse werden, also kein Publikumstag mehr. Und was noch? Ja, ich glaube, wird die kürzer?
Ich glaube, es bleibt bei 3 Tagen und es wird auch wieder Staus geben.
Ja, ach so, genau. Und was nämlich ein kleines Problem ist, ist, dass da Ferienzeit ist. Also das haben dann Leute gesagt. Also erstens Tour de France. Zweitens, da sind schon mal Leute irgendwie gebunden, die in der Fahrradindustrie beschäftigt sind. Die sind da in Frankreich oder kümmern sich darum, dass da irgendwas, die müssen da irgendwie PR machen und so Zeug. Weiß nicht, ob das so ein großes, so wichtig ist. Oder sind mit ihren Racetrucks dort. Und dann gibt es natürlich noch die Händler, also eigentlich die ist ja auch für Händler trotzdem noch die Messe, die eigentlich in der Zeit noch Fahrräder verkaufen wollen gerne, ne? Also 2000.
So Ende August ist die Saison eher vorbei und im Juli, da geht's ab im Laden.
Genau, im Juli, da kannst du noch verkaufen. Ne? Und wenn dann da schon neue Räder vorgestellt werden, dann bleiben sie auf ihrem alten Kram sitzen. Also ich meine, wenn du in den Apple Store reingehst, dann kann es dir wohl passieren, dass du am Tag vor der Präsentation des neuen iPhones noch ein Olles verkauft bekommst. Und die sagen, ja, kein Problem und so. Das kannst du natürlich als Händler auch machen, aber viele, viele Leute werden sich halt informieren und dann kaufen sie halt nichts Neues mehr, weil also nichts aus dem Laden mehr, weil sie wissen, jetzt kommt irgendwie was Neues, ne?
Mm-hmm.
Das wurmt wohl manche Händler. Außerdem haben sie überhaupt keine Lust, da hinzufahren. Also die müssen ja da hinfahren, ne? Das heißt, dann fehlen die Leute im Laden, die eigentlich verkaufen könnten.
Ja, okay. Ja, ja, klar. Also
gleichzeitig
Es ist ja so, dass während dieser Zeit auch die ganzen großen Hersteller, ob das jetzt Derby Cycle oder die ZDG oder sonst wie, die machen ja ihre eigenen Händlermessen und Hartje als Großhandel, die verschiedene Marken vertreiben, das jetzt ohne jetzt da zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen, aber die haben ja alle Fahrradmarken unter sich und du hast es ja später auch, du hast es ja, glaube ich, auch als Thema irgendwie, diese Bindung von den Händlern, dass das zwar aussieht, als wäre es ein Sortiment, aber letztendlich doch einer ist, von dem er sich abhängig macht.
Klar,
und die haben da auch ihre Messen. Da müssen die Händler dann dahin fahren und dahin. Und die machen das oft im Frühjahr auch schon, aber mehr so geheim, so ein bisschen. Also es ist, die Eurobike ist ja dann schon da, wo man sie alles rausposaunt.
Richtig.
Und gerade auch die 2018er Modelle.
Und ja, dann dieses Jahr, und dann gibt es natürlich noch die Versender. Also dieses Jahr war Canyon nicht auf der Messe. Hat aber wohl gleichzeitig auf irgendeiner Insel in der Nähe ein Event gehabt, wo sie die neuen Modelle vorgestellt haben.
Ja, ja. Und gleichen Zeit. Das könnt ihr auch nächstes Jahr im Juli dann machen.
Genau.
Was ich auch gehört habe von Herstellern, die haben jetzt mit der neuen Eurobike ein bisschen das Problem, dass sie vom jetzigen Herbst zur Eurobike nächstes Jahr weniger Zeit haben.
Na gut, das kommt natürlich die Umstellung dann. Ne? Dann haben sie nicht so viel Zeit, an ihrem Messestand rumzubauen. Ne? Also mal sehen, ich gehe ja gern hin, aber wir werden ja, also das ist ein, da muss man einfach gucken, wie sich sowas weiterentwickelt. Ne? Also es gab ja auch schon, viele Leute haben ja gesagt, Mensch, geht weg aus Friedrichshafen, das ist doch ein Scheiß. Dieses Jahr war es wieder so, ich stand 2 Stunden an der Messe und habe auf ein Taxi gewartet, um zum Zeltplatz zu kommen. Weil
ach so, ja, ich bin ja in den Bus gestiegen, aber ich bin dann von Fußgängern überholt worden. Also ich habe dann gedacht, okay, Mann, scheiße, ich zum Glück musste ich nicht dringend wohin. Also ich war dieses Jahr am Bodensee in Urlaub ein bisschen und war dann irgendwie ein paar Orte weiter in so einem kleinen Häuschen. Und das war jetzt nicht so ganz schlimm, aber 2 Stunden in so einem Bus für 9 Kilometer bis zum Bahnhof zu stecken, ist schon irgendwie beschämend, wenn man doch jetzt im 26. Jahr diese Messe macht. Und es ist jedes Jahr dasselbe. Ich kapiere es eigentlich nicht. Und viele Leute wünschen sich, ich ganz besonders, dass die Messe in einen anderen Ort geht. Also ich würde mir zum Beispiel, ich könnte mir gut Stuttgart vorstellen.
Ja, die waren auch schon im Gespräch, ne? Also die, oder was heißt, ich weiß gar nicht, wie, ob die im Gespräch oder wie sowas dann funktioniert, wie das läuft, ob man sich da bewirbt und mit wem man da spricht. Ich meine, erfunden haben es die Friedrichshafener, ne? Aber die machen ja auch Messen in Taiwan, oder?
Das weiß ich nicht, aber diese Velo-Berlin-Messen, sind ja, oder diese Velomessen, die sind ja auch von der Messe Friedrichshafen.
Genau.
Also die eigentlich finden in Berlin und in Bremen und was weiß ich wo statt.
Und die Velo Berlin, die muss wohl im Gegensatz zu meinen Vorstellungen oder Einschätzungen, die muss wohl prima laufen. Und nächstes Jahr haben sie auch eine Spitzenlocation.
Die gehen zum Flughafen, oder?
Ja, die ziehen um am Tempelhof. Cool. Und ich war da ja noch nie, aber da ist ja dieses riesen Tempelhofer Feld davor, ne? Mm-hmm. Und außerdem ist das ein ziemlich eindrucksvolles Gebäude, ne? Also es ist schon. Und was wohl auch für Berliner interessant ist, das ist wohl ganz gut zu erreichen. Da setzt man sich in irgendeine Bahn und landet dann dort. Zack, purzelt raus und ist dort.
Und ja, ja.
Aber wo waren wir? Ach so, das ist Eurobike. Ja, genau, diese 2 Stunden, genau. Die musste ich warten nachts, also abends, weil da war, wie war das? Ich war halt irgendwo auf einer Veranstaltung und da hat es geschüttet. Und dann dachte ich, naja, mit dem Rad willst du nicht fahren? Ich gebe zu, ich bin ein bisschen mit dem Rad gefahren, aber nur bis zum Zeltplatz. Und da wollte ich nicht mit dem Rad fahren und dann stand ich davor. Und
vielleicht dem Hörer gerade noch mal in Erinnerung bringen, der den Newsletter nicht gelesen hat, du durftest ja nicht Rad fahren.
Ja, genau, ja. Jetzt,
also du bist ja keine Lusche von wegen Regen und so, ich fahre jetzt nicht Rad, du bist so. Ja...
Nee, aber nee. Die wissen es doch alle. Also ich hatte ja seit gestern...
Wann haben wir das letzte Mal gesendet? Möglicherweise hat es der eine nicht mehr jetzt hier so am Schirm und memoriert das direkte Mal auf der Hand. Was macht denn seine Hand wohl?
Aber wer mit mir...
Bild dir bloß nichts ein!
Okay, aber wer an mich gedacht hat, vielen Dank. Und wenn ihr mir die Daumen gedrückt habt, dass mein Knochen gut heilt, dann hat es gewirkt. Also... Ach ja, genau. Ihr könnt ja mal in meinem Newsletter nachgucken, den ich heute verschickt habe. Da gibt es auch ein Bild. Thomas, hast du das Bild gesehen?
Ja, schön.
Ja, ne? Schraube. Ja, aber alles rund um die Schraube. Also es war das Kahnbein für die Nicht-Informierten, war gebrochen. Und zwar ist es im Oktober 2016 passiert. Und seit April oder seit März weiß ich, dass das gebrochen ist. Und seitdem fahre ich auch nicht mehr Fahrrad. Als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, hing ein großer Zettel an meinem Dreirad, das ja immer auf der Straße steht, vom Ordnungsamt. Ich soll das doch entfernen, sonst holt's das Ordnungsamt ab. Weil das Schrott ist. Das ist gemein, oder?
Allerdings.
Und was haben die für eine Vorstellung von Schrotträdern? Wahrscheinlich hat jemand gesagt, hey, das Rad, das steht jetzt seit 4 Monaten ungenutzt hier rum, immer am gleichen Ort. Jetzt hat es auch noch einen Platten. Das soll doch mal weg. Ich schätze, so läuft das, weil ich sage ja auch, wenn irgendwo Räder im Weg stehen.
Ja, könnte sein.
Und dann dachte ich, okay, also diese Mütze, die da drauf, also diese Decke, die, wie nennt sich die, Persening, die ich über der Kiste vorne habe, es ist ja ein Dreirad, ne? vorne eine Kiste und hinten ein Rad. Und dann habe ich es zum Radladen gebracht und der musste noch irgendwie was am Sattel machen und hat mir jetzt eine neue Lampe hinten, boah, die funkelt, ne? Jetzt habe ich eine glänzende Lampe hinten drauf, da sieht man dann gleich, dass das neu ist. Hat er den Reifen repariert, das konnte ich ja nicht machen. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, diese Persening, die sieht echt schlimm aus. Die war da war nicht Schimmel, Moos, grünes Moos war da drauf. Mhm. Weil die halt immer draußen steht, ne? Also wie so ein altes Cabrio auf dem Schrottplatz oder so, so ähnlich, ne?
Ja. Pfütze auch drin oder so?
Ja, selbstverständlich, irgendwie. Ja. Gut, sieht schon nicht so super gepflegt aus dann, ne? Und dann, das wollte ich ja, da wollte ich schon lange eine neue kaufen oder nachmachen lassen und habe mal nachgeguckt, aber das ist teuer und außerdem dachte ich, na, eigentlich geht's ja noch. Und dann kam ich auf die super Idee, damit zur Tankstelle zu fahren und mit dem Hochdruckreiniger da drüber zu gehen.
Zum Kärchern.
Kärchern, ja. Sieht aus wie neu.
Wahnsinn.
Also ich konnte diesen grünen Schleim, der sich dann, also ich habe dann noch, der von der Tankstelle hat gemeint, ja, hier das Einweichwischmittel sollte ich vielleicht vorher noch drauf sprühen. Ist immer gut, was man so für Insekten am Auto noch verwendet. Dann habe ich es da erstmal eingeseift mit und dann bin ich mit der Pistole ran und dann konnte ich diesen Schmodder richtig wegmalen. Kennst du, ne? Wenn du so drüber gehst mit dem Wasserstrahl und dann ist vorne dunkel, hinten hell. Und genau so war das. Ne? So wie mit dem, wie mit dem Edding drüber gemalt. Ne?
Cool.
Habe ich 193 Euro gespart, ungefähr. Ne?
Ach, so viel kostet die Persanik, oder was?
Die kostet 200, aber 7 Euro habe ich fürs Reinigen reingeworfen, also, okay. Weil ich ein bisschen getrödelt habe. Ich hätte es bestimmt auch für 4 Euro sauber bekommen.
Ja, plötzlich ist aus und man muss nochmal eine Münze. Ah, hast du ihn gesaugt auch? Hm?
Nein, ich hab aber in die Kiste mit dem Wasser auch noch rein und ich glaube, ich habe aus Versehen noch Wachs drauf oder sowas.
Wow, nicht schlecht.
So, wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
Ach, keine Ahnung.
Also wir waren
nicht, weil wir hatten es ja irgendwie über den Verkehr zur Eurobike und dass du nass geworden bist und Kahnbein gebrochen
hast. So, genau. Und dann war das mit dem Bein. Also, die Hand ist jetzt wieder heil, ne? Ich darf wieder Fahrrad fahren. Und jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Geld, weil ich habe mir versprochen, dass ich mir was Schönes schenke, wenn ich wieder Fahrrad fahren darf. Mhm. Mir schwebt eine neue Schaltung vor für mein Rad. Mhm. Und weil mein Hinterrad eh kaputt ist, große Delle in der Felge, hatte ich gedacht.
Ach so, na, ist das von dem Crash da noch, oder was?
Nee, nicht von dem. Nee, von dem anderen. Da bin ich mit zu wenig Luftdruck gefahren. Na, jedenfalls habe ich mit dem Gedanken gespielt, auf eine Eagle-Schaltung umzusteigen, ne? Weil die gibt es ja jetzt in erschwinglichen Preislagen, ne?
Ja, und dann kommt es wenigstens einen Berg hoch.
Ja, eben. Und da kann man auch gleich in die Eurobike einsteigen, nämlich einen ganz winzigen analogen Ausflug, weil sonst gibt es ja eigentlich nur elektrische Sachen. Ich glaube, ich mache mir auch gleich ein ovales Kettenblatt drauf vorne. Weil ich finde ovale.
Das ist ein heißer Scheiß.
Ja.
Also, welche Farbe? Gold, ja?
Nee, ich werde eins. Ich glaube, ich nehme eins Original von SRAM, weil die haben das auch mitbekommen. Das war ja so der heiße Scheiß im Zubehörmarkt, ne? Und aber die haben ja bei diesen Eagle-Schaltungen haben die ja so ein voll patentiertes Zähnesystem vorne, damit die Kette nicht ordentlich hält. vorne drauf. Ja. Und weil sie ja dermaßen hin und her läuft, hinten, ne, muss ja, wie viel sind es? 11? Igel ist die 11, 12-fach?
Ja, ja, ich denke, die ist 11. Ja.
11 oder 12-fach? Mann, das weiß ich gar nicht. Also jedenfalls läuft die ganz schön quer, die Kette. Und deswegen haben sie voll komplizierte Zähne vorne dran, die auch, ich glaube, irgendwie in eine Richtung nochmal geschliffen sind. Und dieses System haben sie jetzt eben auch in Oval. Nur in Schwarz allerdings.
Mhm. Das ist auch okay.
Also das war eine analoge Sache, die ich gesehen habe. Und die anderen, die Absolute Black, die tollen, die gibt es aber auch noch, ne? Die ovalen. Die habe ich ja letztes Jahr schon gesehen.
Mhm.
So.
Ja, genau, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also, mal gucken, ich gucke mal gleich für unsere Hörer, wie viel denn diese Igel hat. Ich zähle mal 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 42, 50. 50 Zähne, das ist schon groß hinten.
Ja, das ist groß. Und währenddessen erzähle ich noch, dass das wirklich, also...
Zwölf
sind es, ne?
12. Und wie viel jetzt 10 und 12 und 14 und 16 und 18 und 21 und 24, 28, 32, 36, 42, 50 zusammen ist, das kann man mal vier Klässler fragen. Die sollen das zusammenrechnen.
Ist das wichtig?
Oder Drittklässler. Im Ganzen. So viele Zähne hat man ja dann, ne?
Ach so. Ah ja.
Für einen Stammtisch.
Ah, okay.
Zum Angeben.
Genau, das habe ich mir vorgenommen, aber da muss ich jetzt trotzdem noch ein bisschen sparen. Vielleicht fahre ich doch mit meinen 10 Gängen erstmal los.
Also die richtig große, die kostet ja 458 die Kassette. Und wie viel die eine heißt, glaube ich, GX jetzt, die neue,
genau,
GX Eagle.
Und die ist aus Stahl, glaube ich. Die sind so, die ist wesentlich billiger verarbeitet. Die große, die ist ja aus dem Vollen gefräst. Ne? Das ist ja quasi ein.
Ja. Also eigentlich, aber hier 200 Euro kostet trotzdem die Kassette.
Ja.
Zu deiner Information. Ja. Und weiß ich, brauchst du auch noch einen Trigger und so ein Kram.
Ja, aber die ist, also wenn du die Kassette einzeln kostet relativ viel, aber wenn du die, glaube ich, komplett also mit als Gruppe kaufst, dann sparst du noch ein bisschen.
Wahrscheinlich kostet sie dann 180 irgendwo bei Components oder so. Das, manchmal sind ja die Preise schon verblüffend. Mhm. Okay, also deine Igel, naja, mach das.
Das ist doch eine gute Idee, oder?
Ja, ich bin ja Kettenschaltung gefahren, habe ich schon erzählt, beim Rad am Ring. Aber wir gehen jetzt auf die Eurobike.
Genau.
Non-E-Bike oder auch Analograd oder Velomechanik tatsächlich kaum anzutreffen.
Ja, das hat sich auch auf dieser Pressekonferenz, da ging es auch darum, weil halt das E-Bike wächst und der analoge Markt, der geht zurück. Jetzt darf man aber nicht denken, dass wenig analoge Räder verkauft werden. Das vergessen ja immer die Leute. Ne? Die hören ja immer nur, E-Bike werden voll verkauft und immer mehr. Aber die Sache ist ja die, dass E-Bikes viel mehr kosten als analoge Räder. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Aber wenn... Weißt du, wie viele E-Bikes verkauft worden sind 2016?
600.000, also jetzt in Deutschland.
Ja, 600.000.
Ich glaube, so knapp bis 600.000. Ne?
Und ich glaube, im Verhältnis dazu sind schon mehrere Millionen analoge verkauft worden. Ne?
Also du hast ja hier so eine Aufstellung gemacht und da steht drin 3,4 Millionen Fahrräder.
Wo steht das?
Hier bei Dings.
Habe ich das
10 Jahre in der Zukunft. Und das ist eigentlich der Status, den ich so kenne.
Genau, ja. Und wenn man
aber da sind natürlich auch diese Fahrräder für 100 Euro dabei, Kinderräder und alles. Also der ganze Sperrmüll auch.
Ja, wobei es wohl gar nicht mehr so viel Sperrmüll gibt. Also weil Baumarkt ist nicht mehr so, ne?
Nee, eher XXL.
Ja. Oder, und davor haben, davor hat hier der Stefan Geiger, das ist der Chef von BOC, der war da mit bei der.
Das sind Konferenz. Ja die XXL, das, ne, die heißen, wie heißen denn ihre Läden? Megabike oder sowas heißen denn ihre Läden?
Ich weiß nicht, in Köln gibt es einen, der heißt BOC, aber die haben nicht viel, die haben 16 Läden oder so in Deutschland. Mhm. Und.
Die sind groß.
Ja, aber die haben einen Feind und der heißt Decathlon. Mhm. Und, oder kein Feind, aber vor denen haben sie ein bisschen Angst und die heißen Decathlon. Und die haben ja jetzt schon 50 Filialen, glaube ich, in Deutschland. Und demnächst macht eine in Bamberg auf.
Oh, Bamberg.
Ja, also in Hallstatt, um genau zu sein. Für die Leute, die aus der Gegend zuhören, im Erdelzentrum.
Echt? Ja. Im Erdelzentrum.
Und hier in Köln macht ja nächstes Jahr noch eine zweite auf. Mhm. Das finde ich sehr schön, direkt in der Innenstadt.
Und ja, in der Innenstadt macht ja Decathlon jetzt, also in Stuttgart zum Beispiel, gibt es so einen Winzi-Laden, der ist ungefähr so groß wie ein Telefonladen. Und da kannst du bestellen und so Kleinigkeiten kaufen, zum Beispiel wie diese Wahnsinnshammer Schnorchelmasken, die ja so cool funktionieren. Aber ich versäumt habe, welche zu kaufen für den Sommer. Nächstes Jahr. Okay. Breathe, free Breathe oder sowas.
Ja,
die sind Wahnsinn.
Cool, ja.
Hast du schon ausprobiert?
Nee, aber ich habe mir sagen lassen, also alle Leute, die ausprobiert haben, waren begeistert. Das ist
unglaublich.
Man braucht allerdings klares Wasser dazu, ne? Jetzt, wenn du in so einem Dorftümpel oder unterwegs bist, dann bringt das nicht viel, ne?
Oder siehst ja mit der Taucherbrille auch nicht viel.
Ja, eben. Also du musst schon irgendwo hin in den
Urlaub aber du kannst gehen. Aber du kannst halt damit ernsthaft einfach atmen.
Ja, ja.
Zack. Und das für 29 Euro. Mhm. Okay, also Decathlon macht ja schon lang Fahrräder und die haben zum Teil auch gar nicht so schlechte Räder.
Ja.
Und die in Frankreich sind ja, glaube ich, Marktführer mit alles. Und wie heißt denn ihre Marke wieder? B, irgendwas?
Also ich weiß nicht, Fahrradmarke. B-Twin, glaube ich, oder B-Twin.
B-Twin, genau. Ja, ich glaube, die haben sogar auch Rennteams oder sowas. Mhm. Sponsoren mal den einen oder anderen. Egal, auf jeden Fall. Geben die Gas, wo Geld zu verdienen ist. E-Bikes haben sie aber, glaube ich, noch nicht.
Ne? Doch, haben sie auch.
Haben sie auch. Mhm.
Okay, also jedenfalls der Fleischer von Bosch hat dann noch erzählt, dass sie jetzt quasi in Deutschland, von Deutschland aus startend, in konzentrischen Kreisen die Welt erobern wollen. Die USA sind noch schwieriges Terrain. Die sind da.
Decathlon meinst du oder was? Oder Bosch?
Ich bin jetzt bei den E-Bikes von Bosch, weil bin ich wieder zurückgehüpft.
Mhm.
Weil die wachsen ja schon. Also, und das kann man jetzt sehen, wie man mag. Also der sagt, und das sagen andere auch, dass halt Leute mehr fahren auch mit E-Bikes. Ob die dann mehr Freizeit fahren, ne? Und sowas. Vielleicht ist es auch gut, also die ganzen, ob die jetzt alle auf die Berge fahren und mit den E-Mountainbikes da unterwegs sind, weiß nicht, ob man das so gut finden kann, aber zumindest machen es die Leute und die können das ja messen, die können ja ihre Computer auslesen teilweise und dann sehen sie, wie viel die fahren, ne?
Ja.
Der sagt, das ist einfach mehr, als die Leute halt mit normalen Fahrrädern fahren, ne?
Jetzt was so diese Liftfahrer, Downhiller angeht, das ist ja doch ein relativ kleines und spezielles Klientel, ja. Aber und mit dem E-Bike kommt es halt einfach bequem irgendwo hoch. Wir brauchen ja da die ganzen Punkte, die sind bekannt. Also definitiv ist es so, dass das E-Bike da ist und da bleiben wird und sich eher noch verstärkt, gerade auch was leichte E-Mobilität angeht. Also das ist was, wo auch die Ja, die Verkehrsinfrastruktur sich ein bisschen anpassen muss. Ob sie das tut oder ob man sie dazu zwingen muss, das weiß ich nicht. Aber was jetzt E-Bikes, E-Leichtfahrzeuge oder Transportfahrzeuge, das fängt ja schon langsam an. Manche sehen irgendwelche Trikes, die ausliefern diese ganze Versenderei und Lieferdinge, ob das Lieferando oder sonst in Amazon oder sonst wer ist, das muss ja irgendwie verbreitet werden. Und da taugen die natürlich und da gibt es auch immer mehr Bedarf und auch Bedarf an spezialisierten Fahrzeugen. Also nicht unbedingt jetzt irgendwie so ein Tiefeinsteiger mit einer großen Kiste hinten drauf, sondern vielleicht ein bisschen optimiert dafür und da sind die schon dran an dem ganzen Thema.
Wie heißen denn die da in der Nähe von Stuttgart, diese Dreiradhersteller und also Lastenradhersteller, wie heißen denn die? Oder Tübingen oder wo die sind? Weiß schon, die Schweiz.
Mössingen
Mössingen.
sind die.
Ah, jetzt fällt es mir ein, Radkutsche.
Genau,
Da habe ich
Radkutsche.
in Stockholm einen mit rumflitzen sehen, ganz schnell den Berg runter.
Ja, die heißen Radkutsche, die bauen ja gerade, weil die sich vergrößern müssen. Und ja, und die haben da, die vergrößern sich dann immer relativ. Also die haben bisher so eine Jahresproduktion wohl so von 2000 Rädern, was aber auch schon eine Menge ist, wenn man sich ihre Produktionsanlagen mal anguckt. Und die wachsen. Und die wachsen eben gerade auch in so einem Gebiet, wo die Verkehrsinfrastruktur noch ein bisschen folgen muss, meiner Meinung nach. So dass auch tatsächlich wir hatten ja auch, ich denke auch mit dem guten Gunnar Fehlau, der sich ja auch mit Verkehr und allem ein bisschen beschäftigt hin und wieder und sich da rumtreibt, einfach das Problem, dass wenn in den immer größer werdenden Städten die Leute anders fahren müssen als mit ihrem PKW, weil es einfach nicht mehr geht, dann können sie aber auch nicht alle in den Bahnen rein, weil da ist kein Platz. Also muss man auch die Fußgänger haben es ja mal gar nicht leicht, und Fußgänger und Fahrradfahrer unterstützen, dass die ordentlich fahren können und auch eben dann auch mit den E-Bikes, die irgendwie sicher abstellen können und keine Angst haben vorm auf der Straße fahren. Ne?
Da muss man mal gut bei
Und in
der Bahn.
Amerika ist es ja eh unüblich, irgendwie Fahrrad zu fahren, außer zum Sport.
Ja, aber das kann das, naja, Amerika, das ist halt dermaßen groß, aber da gibt es ja einige Städte.
Eben,
Alleine
ja,
in New
klar.
York zum Beispiel wird schon seit die haben ja eine so eine Fahrradbürgermeisterin, glaube ich, extra. Also da wird auch mehr Fahrrad gefahren. Und dann gibt es dann natürlich noch die Vorzeigestadt Portland zum Beispiel. Also die Amis, die überholen uns, ne, schon lang. Habe ich, glaube ich, schon vor 2 Jahren erzählt, dass das traurig ist. Und der ADFC weiß das auch. Der Burkhard Storck hat gemeint, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben jahrzehntelang, haben wir gepredigt, alle Leute auf die Straße mit den Fahrrädern. Die Amis haben das nicht gemacht und die haben stattdessen Fahrradwege gebaut und jetzt fahren die Leute dort, ne? Fahren Fahrrad. Und jetzt haben sie es jetzt haben eingesehen und Strategien geändert. Und da war übrigens auch, also bei der Eurobike ist ja auch immer so ein Kongressteil und das ist tatsächlich eine Sache da. Da kann man schon hingehen. Also das ist durchaus ein Grund, auch hinzugehen. Gut, also ich kenne das jetzt, kannte viele Sachen vom letzten Jahr, aber gibt zum Beispiel die ECF, also European Cycling Foundation, die veranstalten das. Und da gibt es dann so Bike Advocacy-Gipfel zum Beispiel. Oder es gibt den Smart Cycling Congress, der war sehr interessant, also weil die haben zum Beispiel auch erklärt, beziehungsweise erstens haben sie halt ja über Strategien gesprochen, wie man das Fahrrad quasi smartifizieren kann, Weil die viele Städte, die wollen ja smart werden, ne? Und wollen irgendwie versuchen, mit elektronischer Infrastruktur den Verkehr in den Griff zu kriegen.
Ja.
Das wissen natürlich auch Firmen, Hersteller, und dann sagen sie, boah, wir helfen uns euch dabei, die Smart City zu machen. Und die großen Firmen, die das dann machen, das sind Autohersteller. Und da läuft, das haben sie letztes Jahr schon gesagt und dieses Jahr wieder, da kann es passieren, dass das Fahrrad vergessen wird und Fußgänger sowieso. Weil dann sagen die, oh ja, hier, wir bauen in die Autos, bauen wir ganz viel Sensoren ein und so Zeug, und dann können wir die voll steuern und irgendwann fahren sie ja autonom und super, und da passen wir unsere ganze Stadt drauf an. Und dann kann es passieren.
Das hört sich ja auch je nach Formulierung immer gut an, wenn man sagt, okay, wenn Volvo zum Beispiel solche Systeme macht, von wegen, wenn du als Fahrradfahrer einen Helm hast mit so einem Sensor oder sowas, dann erkennt dich das Auto und fährt dich nicht um.
Ja, ja, ja.
Super, ne? Aber da irgendwie ein zweifelhafter Ansatz. Aber je nachdem, wie das formuliert wird, hört sich's toll und menschenfreundlich an, was es nicht ist.
Aber Tatsache ist halt auch, dass Ziel soll es ja eigentlich sein, da muss man einfach offen sein, die Autos aus der Stadt rauszukriegen. Also zumindest in dem Umfang, wie sie jetzt drin sind, das kann ja nicht mehr gehen. Und langsam lernen auch Menschen, dass die Autos dermaßen viel Platz verbrauchen. Das ist Verschwendung. Jedenfalls haben sie sich dann so Wege überlegt. Hörst du mir noch zu?
Ich bin dabei, klar. Also, Logo.
Ja, weil ich dich nicht sehe hier im Bild.
Wieso? Ach so, ja. Aha. Aber jetzt?
Ja, aber siehst du mich wieder? Ein komisches Format, ja, hier Meta. Jetzt, okay. Ich muss da bei Gelegenheit noch ein bisschen näher drauf eingehen. Das kann ich heute nicht so weit machen. Es ist, weil ich habe da auch mit zwei Leuten vom ICF gesprochen, die haben Großes vor. Und die haben nämlich irgendwie durch Zufall haben sie einen Slot bekommen nächstes Jahr bei einer Konferenz in Kopenhagen, die sich mit den genauen Begriff weiß ich jetzt nicht, mit autonomer und mit autonomen Systemen beschäftigt. Mhm. Und mit Steuerungstechnik in der Stadt. Riesenkonferenz, weiß nicht, wie die heißt. Und da hat er gemeint, da stehen natürlich auch paar Hersteller dort und die lassen dann autonome Busse und Autos auf dem Parkplatz da rumfahren.
Und Siemens stellt seine Ampeln hin.
Genau, sicher.
Die alles erkennen und steuern.
Ja, ja, das ist ja auch nicht schlecht. Aber sie wollen zeigen, dass wie viele Fahrräder da sind und was man mit denen alles machen kann, was man dann bei denen mit denen Daten generieren kann und was man daraus machen kann. Und darum haben sie vor, ein großes Projekt zu machen, nämlich irgendwie 100.000 Fahrräder oder so, das ist jetzt die Zahl, die ich sage, wollen sie sichtbar machen während der Konferenz in Echtzeit. Mhm. Und da haben sie schon ein paar Firmen, also die haben ja noch so ein Cycle Industry Club haben sie noch angeschlossen, also weil die Fahrradindustrie muss ja auch interessiert daran sein, dass sie wahrgenommen werden, dass sie nicht mehr überrannt werden, dass sie nicht hinten anstehen müssen und dass sie Infrastruktur bekommen für Fahrräder, ne?
Ja, diese lächerlichen Beträge, die dann immer rausgehandelt werden und wo damit irgendein Verkehrsminister oder irgendein Verkehrsstaatssekretär angibt, wie 10, was man nicht mehr sagen darf und
zwei Tage weiß, später okay, geht er zu einer.
Für dieses Geld, da kann ich vielleicht einen Kilometer Autobahn bauen und das kriegen wir für ein ganzes Jahr für unsere Fahrradwege. Also, das ist ja.
Genau.
Also, ein Kilometer Autobahn vielleicht nicht, vielleicht sind es auch 10, aber auf jeden Fall durchaus, wenn man ehrlich ist, lächerlich.
Naja, und deswegen wollen sie da halt im Rahmen dieses Kongresses wollen sie da Ja, wollen sie es richtig krachen lassen. Sie haben ein Jahr Zeit. Also jetzt im, ich glaube, jetzt im Oktober müssen sie so ein grobes Konzept-Exposé abgeben. Und dann müssen sie schauen, dass sie das bis nächstes Jahr im Oktober, da findet er, glaube ich, statt, auf die Beine gestellt haben.
Da gehen wir hin.
Ja. Also,
ich wollte schon immer mal nach Kopenhagen.
Genau, und das ist das eine. Richtig. Und das ist natürlich eine Sache, da trifft man auch ganz interessante Leute. Ne? Also zum Beispiel habe ich bei dem Smart Cycling Kongress, da habe ich einen der Gründer von Cervelo getroffen, den Mike, glaube ich. Heißt der Mike?
Weiß nicht, also es sind ja zwei. Der eine, der macht ja jetzt in der Schweiz Fahrräder wieder. Und der andere. Guckst du gerade, wie die heißen, oder was?
Ja, der andere, der war, der heißt. Wie heißt der Mike?
Also du kannst ja mal suchen, ich erkläre gerade Cervelo, kennen ja viele, die haben sich einen sehr guten Namen gemacht mit sehr leichten und sehr innovativen Fahrrädern, sind dann von Derbycycle aufgekauft worden. Die gibt es auch noch, die Entwicklung und alles wird aber jetzt läuft jetzt bei Derbycycle. Und Derbycycle gehört ja zur PON-Gruppe dazu. Und zur PON-Gruppe gehören neben Derbycycle auch noch die ganzen holländischen Marken. Butterfuss, ist Butterfuss auch dabei? Weiß gar nicht. Gazelle auf jeden Fall und solche Sachen. Also, und Derbycycle allein hat schon ein relativ großes Portfolio mit Kalkoff, Rowley, Univega und was weiß ich. Hast du es gefunden?
Ja, Wikipedia.
Also macht er nichts.
Da heißt der jetzt in der Schweiz die Schicken, wie heißen sie? Fahrräder baut?
Steht es nicht bei Wikipedia? Den Namen von denen vergesse ich nämlich auch nicht.
Die okay, sind so also, schön. Also der und der andere heißt Phil White. Und der war bei PON als Direct Cycling Future oder sowas in der Art. Und der war auch dort bei der Konferenz und mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten und der hat mir so erzählt.
Also, Open heißen die Räder. Genau. Ich habe es ohne Google Open.
Ja, und er hat mir ein bisschen erzählt, was er so vorhat und weil ist nicht mehr bei PON, weil, da musste er so viel reisen und musste in Europa unterwegs sein. Und er kommt aus Toronto und da lebt er gern und da will er sein, also die meiste Zeit. Und da ist er jetzt wieder und er arbeitet für unterschiedliche Firmen und macht auch eigene Sachen. Also ich schätze, da wird man vielleicht demnächst von dem auch wieder hören. Und dann habe ich noch auf der, weil du von den Supersensoren erzählt hast, ne? Dann war bei dem Kongress noch jemand, der hat mir dann von einem Projekt erzählt, das demnächst bei Indiegogo wahrscheinlich starten wird. Kann ich auch noch nicht so viel dazu erzählen, ist aber quasi wie so ein Fahrrad mit der kompletten Technik, mit der kompletten Sicherheitstechnik, die so ein Tesla eingebaut hat zum Beispiel. Also mit Objekterkennung und automatischen Bremsen. Also er hat ein Brake-by-Wire-System drin. Wenn vor dir jemand bremst, dann bremst das Auto für dich, das Fahrrad für dich, solche Sachen. Da haben die Standardteile genommen zum Beispiel, die haben die gleichen, ich habe vergessen, wie der Hersteller heißt von dem System, das ursprünglich die...
Mobileye?
Genau, Mobileye, Tesla verwendet das ja nicht mehr.
Aber diese aus Israel oder
genau, woher? Genau, ja. Ich glaube, Intel hat die auch übernommen vor einer Weile.
Also das kann gut sein.
Das kann man fertig kaufen. Und das haben sie hingebaut. Und dann haben sie noch rundherum Sensoren und eben ihre eine elektronische Bremse und noch ein System, um den Reifendruck während der Fahrt anzupassen. Sieht schlimm aus. Also, weil es halt alles mit Tape und Kabelbindern und so festgemacht ist. Aber ja, machen viel. Und die haben dann zum Beispiel, also die müssen halt, was sie machen, ist, die müssen halt diese Algorithmen, die für die Objekterkennung da sind, denen müssen sie halt beibringen, dass sie sich jetzt um fahrradspezifische Situationen kümmern müssen. Also er hat zum Beispiel gemeint, es kann passieren, dass sie müssen halt erkennen, ob ein Auto zu schnell ist, ob du das noch erwischt oder theoretisch könnte der zum Beispiel, wenn du irgendwie in den Kreisverkehr reinfährst, weil du nicht geguckt hast und hinter dir kommt ein Auto an, dann könnte er eigentlich auch noch beschleunigen, dass du schnell genug da durchkommst. Würde theoretisch gehen.
Man weiß ja nicht, ob man das alles will.
Ja, Mann, das ist so eine Sache, ne? Dann, aber es ist zumindest, also man darf es nicht vergessen. Und was nämlich dazu kommt, das Zeug wird ja immer billiger. Also diese ganzen Sensoren, die sind ja alle in jedem Telefon sind die ja drin, ne? Jetzt hier zum Beispiel im neuen iPhone diese Gesichtserkennung, ne? Die ist ja ungefähr so wie bei so einer Microsoft-Konsole, dieses Kinect so ungefähr, ne? Also das ist eigentlich gängige Technik, nur dass Apple die halt ziemlich klein gemacht hat. Und so ist es aber bei den anderen Sachen auch, die werden kleiner und viel billiger. Das heißt, wenn du irgendwie ein Rad hast, was 3000 Euro kostet, dann kannst du durchaus solche Technik als OEM da einbauen. Das wird, naja, vielleicht 500 Euro mehr kosten dann oder so, ne? Aber für Leute, die es haben wollen, die eh schon mal so viel ausgeben, dann macht es möglicherweise gar nicht mehr so viel aus, ne?
Ja. Da es ist ja ein bisschen anderer Ansatz mit den Bremsen als ABS zum Beispiel.
ABS kann man damit auch machen.
Also beziehungsweise ABS wird es ja dann auch geben. Wir sind es gefahren, beziehungsweise ich bin das erste ABS gefahren von BFO.
Und wie war's?
Ja, langweilig. Das funktioniert einfach. Du bremst und es funktioniert. Also es funktioniert, wie es soll. Also du kannst hier voll fahren, voll in die Eisen und keine Überschlagneigung und so. Das ist beeindruckend. Beeindruckend langweilig. Aber also es stört halt überhaupt nicht. Du bleibst, also da ist kein jetzt wow oder so, sondern ja, okay. Ich verzögere, prima, wunderbar, es passt. Also es fühlt sich echt an.
Jetzt bist ja du auch auf dem Gelände gefahren, weiß gar nicht, war da irgendwie was Rutschiges, war da Sand oder sowas, wo du gefahren bist eigentlich?
Ich habe in der Kurve mal gebremst mit dem Vorderrad.
Und wie war das?
Ja, das ruckelt dann leicht, also es macht eben so, das hat funktioniert, also es ging.
Und wenn du das wenn du das ohne gemacht hättest, was wäre dann passiert?
Ja, ohne muss man da ein bisschen sensibler rangehen. Also ohne darf das nicht blockieren.
Also hast du bist quasi in die Kurve gefahren und hast fest angezogen.
Ja.
Und also, normalerweise würde man da ja wegrutschen. Oder
so, ne? Ja, und es hat ja dann ein bisschen angefangen zu regnen, also war ein bisschen feucht noch und später hat es ja dann in Strömen geregnet. Aber da bin ich dann nicht gefahren. Aber ja, also es war ein bisschen feucht, die Straße, also das funktioniert wirklich sehr gut. Und mittlerweile, auch von der Optik, es ist sichtbar. Wir haben ja, das kann man ja schon sagen, wir haben mit BFO, also dem Bremsenhersteller BFO, die jetzt auch die BFO Mobility gegründet haben, als Entwicklungsdienstleister für E-Mobilität, die sich um verschiedenste Themen kümmern, um Elektromotoren, um die ganze, lauter solchen Sensorenentwicklung, Batterieentwicklung und viel in Electronic Connectivity investieren und
ja, die stellen nur
auch diese ganzen Last-Mile-Sachen, die jetzt so gehypt werden, wohin auch immer das geht, ob man wirklich jeder so einen kleinen Roller braucht mit Motor, kann ich nicht beurteilen, wird sich zeigen. Es kann auch natürlich ja, einen Konsumrausch plötzlich geben, weil man sagt, okay, das kostet jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ich muss so ein Ding haben. Wenn die Qualität stimmt, dann lasse ich mir es eingehen. Aber ob man es braucht, ja, keine Ahnung. Was man auf jeden Fall brauchen kann, was gerade auch bei E-Bikes, und die ja mehr wiegen, die schneller sind, und wenn dann schnelle E-Bikes, die ja jetzt schon auch wieder mehr propagiert werden, weil sie eigentlich so das Mofa ersetzen. Mofas gibt es ja nicht mehr, oder? Du hast schon mal wieder, ich habe neulich mal eins gesehen, mit Zweitakt und so richtig klassisch.
Also aktuelle okay. Mofas sind halt meistens dann Roller, die halt 25 fahren, oder? Und die fahren halt dann wirklich nur Leute, die ihren jetzt zum dritten Mal durch einen Idiotentest gefallen sind, denen man das nicht verbieten kann, oder?
Wobei, da sind wir ja eben doch, weil ich jetzt von den Schnellen angefangen habe, das ist ja nicht das Mofa, sondern das sind ja die Mopeds.
Genau, ne?
Mopeds, die Mopeds. 45 ja, fahren. Sowas. Und dann auch ein Kennzeichen haben.
Die übrigens in der Schweiz sehr populär sind, ne?
Die Schnellen.
Die Schnellen, ja. Ich habe ja, wobei, das hat auch der Fleischer von Bosch gesagt, das ist ein sehr, sehr kleiner Teil der Produktion.
Die Schweiz. Die Schweiz.
Ja, also es sind irgendwie 1% oder 2% der Gesamtproduktion. Aber in der Schweiz sieht es ganz anders aus. Ne? Da sind es ungefähr 50 oder 60% der verkauften E-Bikes sind dort schnelle. Und ein Hersteller, der keine schnellen E-Bikes im Programm ist, der ist unten durch. Den holt sich kein Schweizer in den Laden. Ne? Und das kann ja nicht sein. Ne? Und also ich war ja mit dem, hab ja auf dem Campingplatz bei Marius im Zelt übernachtet und der hat ja einen Laden in Luzern. Und die verkaufen, glaube ich, 70% schnelle E-Bikes. Und die verkaufen,
das ist durchaus beeindruckend.
Und die verkaufen viel E-Bikes. Also jetzt,
nicht,
jetzt
Geld.
Nicht nur 10 im Jahr.
Und Berge. Also, bitte was?
Jetzt nicht 10 im Jahr und davon 7 E-Bikes. Also die verkaufen schon ein paar mehr, glaube ich. Naja. Wie sind wir da drauf? Ach so, und was brauchen die? Du hast gesagt, ja, die Schnellen brauchen sowas. Da habe ich dich jetzt unterbrochen.
Die brauchen.
Na, ABS
brauchen
können die zum Beispiel ganz gut gebrauchen, oder?
Ja, die wiegen ja mehr. Mhm. Dann geht es zwar mit dem Wirkungsgrad der Batterien gerade ein bisschen in die Höhe, aber auch nicht unendlich. Aber die Leute wollen zum Teil ja auch, gerade wenn es irgendwelche Commuter-Räder sind oder sowas, dann wollen die Reichweite. Und das ist natürlich eine größere Batterie, die mehr wiegt. Mhm. Und auch wenn viel integriert und viel am Gewicht gemacht wird, aber die wiegen dann trotzdem vielleicht 25 Kilo, so ein Fahrrad. Und wenn dann da in den Kurven, mit dem S-Pedelec hat man natürlich nichts auf Fahrradwegen zu suchen, offiziell, aber wird ja doch wahrscheinlich trotzdem gefahren. Aber da enge Kurven, alles, und Leute, die es auch nicht so unbedingt gewohnt sind, die haut es da schon mal schnell hin.
Bei Motorrädern ist ja ABS vorgeschrieben, ne? Seit dem letzten Jahr, glaube ich.
Ja, Und vorne. Selbst bei den 125ern wohl. Allerdings, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es wohl nur am Vorderrad.
Genau, genau, nur am Vorderrad ist Pflicht, ja. Deswegen, und dieses BFO ABS ist ja für beide Räder, was ich ja für sehr sinnvoll halte, ne?
Ja, unbedingt.
Im Gegensatz zum Bosch ABS, die ein bisschen lauter getrommelt haben im Vorfeld, ne? Und auch auf der Messe. Ja. Und das Bosch ABS ist ja nur fürs Vorderrad und es ist nur für 28 Zoll Trekkingräder im Moment. Also die erste Charge. Und da, also es muss wohl auch ganz gut funktionieren, wobei das die Technik ist, glaube ich, ein bisschen anders. Das hat irgendwie keinen Rücklauf oder so, sodass irgendwie nach einer bestimmten Anzahl von Bremsungen ist das alle, oder? Wie ist das?
Irgendwas war da. Ich kann da nicht so ganz ins Detail gehen.
Was aber in der Praxis wohl keine so große Rolle spielt.
Tatsache ist, dass die einfach als quasi ABS-Erfinder oder so einfach raus wollten mit dem Ding und einfach angeben. Also so den Eindruck habe ich. Das BFO, die machen da schon lang dran rum. Mhm. An dem ABS, es funktioniert, wie ich schon sagte, es ist für E-Bikes gedacht, weil es braucht ja auch Strom.
Ja.
Und man kann es auch integrieren. Die Rahmen sind ja eh geformt und groß und alles. BFO macht mit ZF zusammen auch eine Kooperation und da hat es ein E-Bike und da hat man dieses ABS nicht gesehen. Es war der ABS-Geber quasi, der war im Rahmen versteckt. Also die können das tarnen oder zeigen, je nachdem, wie der Hersteller es möchte. Weil, kannst du dich noch erinnern, früher bei den Autos stand teilweise hinten ABS drauf, wenn die ABS hatten.
Ja, ja. Ja klar,
und also jetzt, je nachdem, jetzt
wenn du dich differenzieren willst, dann kannst du das ja durchaus prominent platzieren. Gold anmalen noch vielleicht, also irgendwie schick, so wie wenn du am Auto Alufelgen hast und dahinter die großen Bremsscheiben oder sowas in der Art. Also kannst du es ja durchaus als Stilmittel auch verwenden.
Ja, ja, klar.
Das ist die eine Sache, wenn du irgendwas aggressiv-technisches vielleicht haben willst. Und das andere wäre dann, die haben ja, das war so ein Canyon-Commuter, haben sie ja genannt, ja, ne? So ein aufgeschnitten. Ja.
Und dann wenn man reingucken konnte. Ja.
Das war echt gut gemacht.
Und ja, mit BFO haben wir uns ja länger unterhalten, weil die schon eine sehr interessante Geschichte haben und auch eine in der Zukunft ganz schön was vorhaben. Aber da gibt es auch Interviews, an denen du aber noch dran bist gerade. Ne?
Ja, ich gestehe, ich habe sie noch gar nicht angefasst. Aber,
ich habe doch schön formuliert, sodass du das jetzt gar nicht hättest sagen müssen.
Ja, das stimmt. Dann,
ja, dran.
Ja, ja, aber
Checks,
ich möchte,
Checks in the post.
Ich möchte schon mal große Erwartungen eindämmen, dass das jetzt gleich übermorgen oder so kommt. Also da muss ich noch ran. Aber nächste Woche habe ich ein bisschen mehr Zeit, dann werde ich mich da mal drum kümmern. Da gibt es nämlich tatsächlich viel zu erzählen. Leider hat uns ja diese Sturmflut, die da plötzlich vom Himmel gefallen ist, einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir hätten ja, glaube ich, auch das ZF, den ZF-Motor fahren können, oder?
Ja, ja, der irgendwie ein neues Konzept, geschwindigkeitsabhängig und nicht kraftabhängig, verfolgt. Ja. Das hätte mich schon interessiert, wie sich das anfühlt.
Also es muss die Leute, die uns das gesagt haben oder die an dem Projekt mitarbeiten, die haben gesagt, dass es ein anderes Fahren ist. Also es fühlt sich wohl sehr natürlich an, hat er gesagt, oder?
Ja, wobei
Also das ist eher so dieser Laufband-Rolltreppen-Effekt. Früher, der hat auch gesagt, wir müssen da mal recherchieren, überhaupt müssen wir mal zur Geschichte des E-Bikes, eine Geschichte voller Missverständnisse. zu der Geschichte müssen wir noch mehr machen. Da können wir gleich noch was dazu erzählen. Aber jetzt in dem Fall, das gab dieses Konzept schon mal, hat er gesagt. Erinnerst dich? Also, dass er das gesagt
ja,
hat.
Ja, 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 ja.
Entweder war es der Schweizer, der Dolphin oder so, ich weiß es nicht genau. Also, es gab es auf jeden Fall vor vielen Jahren schon mal. Da waren aber die Technik noch nicht so, dass man das vernünftig umsetzen konnte. Und jetzt leben wir in der Zeit, wo man das alles machen kann. Ne? Mhm. Und der fährt wohl, der ist ja winzig klein, der Motor, ne?
Ja, also ich hätte ihn fast nicht gesehen.
Ja, also der sieht aus wie eine kleine Dose, die so im Zeltlager montiert ist, auch rund. Und die sind wohl dann bei potenziellen Herstellern, die den dann verbauen. Das ist ja wichtig, dass sie da Firmen finden, die einbauen. Und bei denen sind sie schon unterwegs, tingeln und lassen sie auch Probe fahren und so. Aber es dauert noch, bis der fertig ist. Dann können wir vielleicht, zu BFO, da machen wir noch extra mehr. Ne? Aber vielleicht können wir noch ein bisschen das Thema Motoren ansprechen.
Das Thema was?
Motoren. Was ist
das? Ja, genau, weil da sind wir ja.
Da muss ich noch eins dazu schreiben.
Mit den Motoren. Es waren ja mindestens 60 Aussteller mit eigenen Motoren auf der Messe. Ne? Ist das richtig?
Ja, das war die. Das, ich bin mir nicht ganz sicher. Also das war eine Liste, die der, wie heißt er denn, von Extra Energy?
Hannes Neupert.
Genau. Die der irgendwie verschickt hat. Aber es können auch durchaus noch welche dazugekommen sein.
Kann ich mir auch vorstellen. Also man könnte es unübersichtlich nennen oder riesig oder dem Markt entsprechend. Wahrscheinlich wird sich es vielleicht auch irgendwie wieder schrumpfen, aber momentan ist da kein Ende abzusehen, weil der Markt wächst und um sich zu differenzieren, hat ja auch immerhin Bosch ein bisschen mitgelangt und lässt jetzt die Hersteller ein bisschen eigene Sachen machen, nicht mehr nur ein Bosch-Rad, sondern
ja.
Bieten ja jetzt integrierte Lösungen an und was eben die anderen Motorenhersteller, irgendein Brose oder sonst wie, schon vorher gemacht haben und Bosch möchte natürlich seine Stellung halten gegen die anderen, die da kommen. Und der eine, das war ja so putzig, der Öxler-Motor.
Drive-Matic.
Mit dem ich letztes Jahr, bitte?
Drive-Matic. Wie viele Gänge hat
der? Drei, oder? Der hat drei Gänge, ja. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, weil das war ja ein netter Mann, mit dem wir da gesprochen haben. Und ich habe mir seinen Namen aufgeschrieben, aber ich finde es gerade nicht. Der heißt, weil der, mit dem haben wir gesprochen, und
der heißt,
wir sind Helmut, ja auch schon lange Helmut, dabei. Hermann, irgendwas. Helmut Hamburger, genau. Weil wir sind ja auch schon lange dabei. Und ich für meinen Teil fand E-Bike schon immer interessant und konnte mich dann auch an dieses Sachs-E-Bike erinnern. Also das damals noch unter Fichtel und Sachs entwickelt wurde. Und da waren die von Öxler dabei wohl damals.
Wie hieß das? Spark?
Das hieß Spark, ja.
Ein riesen so. Heckmotor war das, ne? Also ein Narbenmotor im Hinterrad, der sehr viele Kilogramm gewogen hat, ne?
Ja, und der war deswegen auch groß, weil da war eine Siebengang-Schaltung drin. Fünf oder Siebengang. Bin nicht so ganz sicher mehr. Und hieß das Spark oder Spektro? Irgendwie.
Ach so.
Muss mal gucken. Ich weiß es nicht mehr genau, wie sie hieß. Sie war auf jeden Fall. Nee, Spektro ist eine normale Narbe gewesen. Ja, auf jeden Fall der Motor, der wurde wohl, die haben irgendwie so knappe 20.000 produziert, könnte sein, 15.000 Antriebe haben die gemacht damals für die Firma Fichtel und Sachs, jetzt SRAM. Und aber dann wurde eben das von SRAM übernommen und die haben dann erstmal kein Interesse mehr an elektrifizierten Narben gehabt.
Junge, Junge, war der
Und
groß.
hast du ein Bild gefunden, oder was?
Aber wie er heißt, steht da nicht. Ich habe irgendwie bei Google die Bildersuche angeworfen.
Aha.
Okay. Und ja, Öxle, ne? Das Öxler.
Öxler.
Ja, die machen ja ziemlich viel unterschiedliche Sachen, ne? Die
Ja,
machen Maschinen auch, ne? Und
die sind wohl so Kunststoffspritzer klassischerweise, also Dienstleister, Spritzgusshersteller und haben vor Jahren die Anlagen für Adidas gemacht und Spritzen auch für Adidas Schuhsohlen. Und daraus entwickelt hat sich die Speed Factory, die sie für Adidas bauen in Ansbach ist das.
Ja.
Oberpfalz ist das, glaube ich. Und in dieser Speed Factory, das ist diese quasi Supply Chain Änderung. Also Adidas und auch andere Hersteller haben ja die Idee, doch wieder näher am Kunden, am Markt zu fertigen oder eben mit neuen Technologien zu haben, dass man nicht unbedingt alles in Asien fertigen muss, sondern dass man es entweder hier oder eben am Markt. Also je nachdem, ob jetzt für Österreich, ohne jetzt den Österreichern zu nahe treten zu wollen, weiß ich nicht, ob die eine eigene Schuhfabrik brauchen oder ob man die auch dann aus Ansbach beliefern kann. Aber einfach, weil es geht mit Robotern und 3D-Drucken, dass man da einfach eine Menge machen kann.
Aber es geht ja bei
Und diese
den.
Speed Factory in Ansbach, die ist die erste Fabrik, in der sowas gemacht wird. Und die hat Öxler gebaut und die betreiben die auch. Also die betreiben die für Adidas.
Ja, und das war auch auf der Eurobike auffällig, wie viele Nicht-Fahrrad-Firmen da waren. Also
Ja.
Autozulieferer hier, Maschinenzulieferer und da sind einige. Wir haben, na, Continental, die haben ja jetzt ihren Motor fertig, ne?
Revolution.
Ja, heißt der, ne? Wieso
Ja.
hat der eigentlich 48 Volt, Thomas?
Weil 48 Volt wohl gut funktioniert. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen.
Aber weißt du da was zu? Also, weil 12 gehen doch auch, oder von mir aus, warum nimmt man 48 Volt? In Autos kommt es doch jetzt auch, oder?
Ja, weil man einfach mehr Kraft rausholen kann. Weil du hast ja deine Zellen, aus denen die Batterie aufgebaut ist. Und die Zellen, die haben ja eine bestimmte Leistung und wenn man quasi starke Motoren bauen will, dann braucht man einfach mehr Leistung. Und die lässt sich mit 48 Volt leichter erreichen. Und 48 Volt sind noch knapp unter der gefährlichen Grenze, die bei 60 Volt liegt, wo man andere Zulassungsbestimmungen hat.
Ah, okay. Und wo es fitzt, wenn man hinfasst oder so.
Ja, man fitzt auch bei 48 oder bei 36 oder sowas, da darf man sich darf man auch nicht hinfassen. Aber da wird es dann schwierig mit der Zulassung. Und die 48 Volt, die ergeben sich ja teilweise auch einfach aus den, wie man die Zellen anordnet. Mhm. Also um diese Leistung und das zu erreichen, das Ganze.
Okay, auch da können wir vielleicht mal, vielleicht müssen wir uns da mal jemanden holen, bitte? Der uns das mal genauer erklären kann.
Ja, der Sven Bauer, mit dem wir uns da mal unterhalten hatten, von BMZ, die ja Europas größter Batteriehersteller sind und jetzt auch machen sie eine eigene Zellfertigung sogar. Ich glaube, die wollen eigene Zellen bauen. Und der hat dazu ein Buch geschrieben auch.
Aha.
Dass man im Fachbuchverlag oder bei BMZ direkt bestellen kann. Ich wollte es noch nicht mal bestellen. Ich weiß nicht, ob es bei Amazon auch geht, weil mich interessiert schon auch. Mhm. Inhaltlich, also weil BMZ macht ja eben auch viel für Laubbläser und lauter so Sachen, die ganzen Handheld-Geräte, die es ja kaum noch mit einer Schnur gibt, die ja, brauchen die auch für Leistung.
Für Gardena zum Beispiel, glaube ich, machen die auch die ganzen Power-Tool-Akkus
und für Stiel und für alle.
Ja, und natürlich
nur für Bosch nicht. Bosch macht es selbst.
Genau, die machen
es selbst. Beziehungsweise die haben, also die machen ihre Akkus selbst, aber die Zellen natürlich nicht. Also Bosch hat keine Zellfertigung. Mhm. Und ich habe jetzt den Faden verloren. Wo waren wir gerade?
Wir sind jetzt beim Continental-Motor. Wir wollten, ich weiß nicht, ob es lohnt, ein paar Motoren aufzuzählen. Mhm.
Ja, weil auf den Continental-Motor, Hans, auf den habe ich gewartet.
Ja, ich weiß.
Dass er endlich kommt, weil ich ja ein großer Freund der Novinci-Narbe bin.
Ein Fanboy.
Fanboy, außer es geht ums Reparieren und Züge wechseln oder sonst irgendwie, dann nicht mehr. Aha. Aber fahren gerne. Und also die meisten kennen sie ja. Novinci ist die stufenlose Schaltung von der Firma Fallbrook. Fallbrook heißt der Hersteller und Novinci ist quasi der Produktname, aber ich glaube, niemand weiß, dass das Fallbrook heißt. Fallbrook aber hat sich vor einer Weile mit Continental zusammengetan oder Conti mit Fallbrook, um für leichte E-Mobilität die Antriebsentwicklung von Fallbrook zu nutzen. Also explizit wirklich nicht, beziehungsweise nicht nur für E-Bikes, aber damit fangen sie an. Und die haben in den Mittelmotor ein stufenloses Getriebe integriert, das dieselbe Entfaltung hat wie eine Novinci-Narbe, also 380, wie die aktuelle. Mehr geht ja wohl nicht, aber die hat sie drin und man sieht sie nicht. Das ist ein schönes Ding geworden. Mhm. Und ich bin es gefahren. Es hat in Strömen geregnet, aber ich wollte sie ausprobieren. Und ja, es ist ein bisschen wie ABS, ne? Fast langweilig, weil ich selbst fahre ja oder bin Novinci gefahren. Momentan fahre ich keine mehr. Aber ich hatte eine manuelle Novinci und keine Harmony, also keine Novinci, die automatisch schaltet. Und die Novinci Harmony, weil ich hatte sie nicht am E-Bike, sondern am Non-E-Bike, die Novinci, und da muss man halt dann selber drehen und das ist toll. Und die Harmony, die macht das ja alles alleine und da stellt man einfach seine Trittfrequenz ein und dann regelt die Kiste danach und das ist sehr unspektakulär. Du spürst es einfach nicht. Du fährst schneller und du trittst schneller, dann fährst du schneller und du fährst einen Berg hoch und dann fährst halt einen Berg hoch. Das ist ziemlich unspektakulär. Das noch mit ABS kombiniert, voll langweilig. Aber im direkten Vergleich dann, ich bin nämlich danach dann mit dem Fahrrad gefahren, das hatte die automatisierte Alfine oder Alfine dran und die hat sich, ja, ich muss es sagen, also nicht so gut angefühlt. Vielleicht gewöhnt man sich auch an Sachen, man gewöhnt sich an vieles und vielleicht gewöhnt man sich auch daran, wie diese Schaltung schaltet. Aber zu mir hat sie nicht gepasst, zumindest bei der kurzen Probefahrt, die ich gemacht habe.
Mancher mag ja Stufen. Also
ja, ja. Du kannst die Novinci auch stufen. Albern, aber man kann es.
Ja, das wird ja bei Autos auch gemacht, ne?
Ja, ja.
Damit es halt mal ein bisschen ruckelt dazwischen, damit man merkt, oh, neuer Gang, ja. Und ja, können wir hier ja, ein bisschen jetzt den nächsten rein, ne? Auch wenn es Automatik ist. Naja, aber ich meine, diese Alfine, die Automatik, also Shimano hat ja da auch ziemlich viel jetzt automatisiert. Ne? Und die haben das ja auch durchgängig. Die haben ja der Motor ist ja wohl auch nicht schlecht von Shimano.
Ja, ja.
Und mit den Schaltungen dazu, die dann damit abgeglichen werden, das ist schon auch eine feine Sache und relativ günstig, glaube ich auch, oder? Weiß ich nicht.
Habe ich mich noch ich würde sagen, auf Bosch-Niveau. Also die sind da, die haben ein bisschen eine andere Herangehensweise als Bosch. Also Bosch ist ja ein bisschen picky, sage ich mal, mit den, an wen sie liefern, wobei picky insofern, dass es einfach Stückzahl sein muss. Und Shimano verkauft, deswegen, wer sich da schon mal gewundert hat, ja, irgendwelche ganz kleinen Firmen oder besondere Fahrer, die dann Shimano-Motor drin haben, die kriegen halt einfach keinen Bosch. Aber Shimano kannst du einen kaufen als Hersteller. Bei Bosch weiß ich nicht, ob es bei 500 oder 1500 anfängt, aber die wollen eigentlich nur mit großen Herstellern arbeiten. Da ist halt einfach mehr Gewinn und Bosch, das ist halt in ihrer Strategie. Da ist Yamaha, da ist Shimano anders.
Welchen Motor auch jeder kaufen kann, das ist, also was heißt welchen Motor oder von welchem Hersteller jeder Motoren kaufen kann, das ist Bafang. Die hatten auch einen sehr großen Stand dort und haben jetzt, die haben jetzt Branding, also die haben irgendwie sicher auch einen Claim und die treten jetzt offensiver auf, also mit als Marke, Bafang.
Die sind jetzt kein billiger Chinese mehr,
ja,
sondern die sind Bafang.
Genau, wobei sie immer noch, das habe ich jetzt gerade erst gelesen, also die machen auch sehr, die gibt es unter vielen Namen auch, ne? Zum Beispiel Pegasus, die verbauen AEG-Motoren. Ne? Pegasus, die Marke.
Stimmt, AEG. Ja.
Und die haben, die Motoren heißen AEG, aber die AEG-Motoren, die sind von Bafang. Das sind Bafang-Motoren und da steht AEG drauf. Und ich glaube, das ist auch sonst häufiger so, dass zum Beispiel so Narbenmotoren oder sowas da, also wer da weiß, ob da überhaupt was draufsteht, aber die waren auch häufig von Bafang. Da sagt auch niemand, wo der her ist, das ist einfach ein Motor. Und das,
ja, oder jeder weiß, das ist ein Bafang-Motor.
Die wenigsten interessiert, also bei solchen, also bis auf, also Bosch hat ja, also die haben damit angefangen, dass es die Leute plötzlich interessiert hat, was für ein Motor in ihrem Fahrrad drin war. Mhm. Und die vorherigen E-Bikes, also zumindest in Europa, da war das den Leuten, glaube ich, ziemlich egal. Die haben die über die Fahrradmarke gekauft, Flyer zum Beispiel, na, war also E-Bike Pionier und das war ein Flyerrad, was die für einen Motor verwendet haben. Das war egal. Oder Gazelle, wenn da ein Motor drin war.
Ja, da hat Panasonic hat das Anlass gemacht. Ja. Deswegen haben sie auch ein bisschen abgekackt, auf Deutsch gesagt. Ne? Die haben auch an der Technik nicht gemacht, sind aber jetzt dran, wieder Aber Bosch hat einfach da viel mehr Marketing reingesetzt. Mhm. Und ja, Bafang macht es auch. Und Bafang macht das ganz gut. Das liegt vielleicht auch daran, dass er einfach, dass der Mann, der Novinci groß gemacht hat, jetzt bei Bafang ist.
Aha. Echt?
Ja, weißt du doch.
Dann habe ich vergessen, wer den wir kennen.
Ja.
Wie heißt
Jack.
Der? Aha.
Jack, wie heißt er? Der war von Anfang an bei Novinci.
Mhm. Jack Brandon?
Jack Branson heißt der.
Mhm.
Der war von Anfang an bei Novinci, auch als Novinci noch so Branson, groß war wie dieser SRAM Elektromotor. Genauso sah ja dieser erste Novinci-Motor aus. Kannst du dich erinnern? Dieser riesen Oschi. Und da waren wir irgendwann mal auf der Autobahn und haben gesagt, hey, kommt mal hinter, ich habe was im Kofferraum. Und da hat er ein Rad rausgezogen und da war dann die neue drin. Und die war halt wirklich gut. Also die, so wie wir sie jetzt kennen. Vorher haben sie ja nur Freaks gekauft, weil sie auch dreimal so viel gewogen hat. Und und der ist dann super Fang.
Freaks like us. Freaks like us.
Wer sagt Freaks like us?
Du, weiß ich nicht, weil du sagst, vorher haben es nur Freaks gekauft. Ne?
Ach so, ja. aber Fang, der neue Motor, den sie da vorgestellt haben, der fährt wohl auch ganz schön. Ich bin ihn nicht gefahren, weil dann, ja, dann muss man dann irgendwie aufs Freigelände und sonst wieder rundherum laufen und dann wieder zurück und kam ich dazu.
Letztes Jahr gab es doch großen Stress bei 24.
Bei Rad am Ring,
ja. Es wurde gemutmaßt, dass Bafang geschummelt hätte. Wo haben sie geschummelt?
Bei der Nachts waren sie plötzlich schneller.
Ja, ne? Und da haben sie irgendwie ihr Ding schneller laufen lassen oder so oder sonst
irgendwas. Ja, die hatten, also man kann, also die, so war es irgendwie, genau, das weiß man nicht, weil sie haben den Sieg nicht aberkannt bekommen. Aber die haben wohl eine Möglichkeit gehabt, den Motor schneller laufen zu lassen, haben aber versprochen, dass sie es nicht machen.
Mhm. Genau, und da wird gemutmaßt, die einen sagen so, die anderen so, dass wir wollen uns da keine Meinung erlauben, ne? Aber dass das möglicherweise so gewesen sei.
Ja.
Naja, aber die arbeiten mit allen Mitteln. Und ich bin ja zu dem Stand auch, weil vorher rumgetönt wurde, dass sie eine App haben für die Apple Watch, ne?
Ja, Bafang.
Bafang, ja.
Mhm.
Habe ich gesagt, die will ich sehen und dann hat er sie mir gezeigt, aber die war total langweilig. Also die, naja, du kannst halt einfach, also sind wir mal ehrlich, von der Armbanduhr aus einen Motor zu steuern, das ist einfach Quatsch.
Also bis es einer richtig macht. Also es könnte ja sein irgendwie.
Ja, aber du kannst... Ja, aber du kannst ja, während der Fahrt zum Beispiel ist schlecht, ne? Weil du kannst ja, du musst ja, brauchst ja, um eine Armbanduhr zu bedienen, brauchst du zwei Hände, ne?
Also ja,
zumindest musst
besser
du,
ist das.
Zumindest musst du, wenn also ich habe sie ja links dran, wenn du da irgendwas machen musst, musst du mit der rechten Hand an die linke Hand hin und da irgendwas rumfummeln auf dem winzigen Display. Und es geht.
Hände an Lenker!
Ja, genau.
Kommt es dann also, durch,
das ist
Polizeilautsprecher.
Das ist eine Spielerei. Allerdings, du kannst ja theoretisch auch die Uhr abnehmen. Als ich dort war, ist mir das klar geworden, dass ich das machen kann, dass man ja die Apple Watch auch benutzen kann, wenn sie nicht am Arm ist.
Dann zeigt sie halt deinen Puls nicht an.
Genau, dann zeigt sie meinen Puls nicht an. Aber ich habe immer gedacht, das geht nicht, weil meine einen Code drauf hatte, einen PIN-Code. Und den musstest du immer eingeben, wenn du die vom Arm genommen hast. Also die hat die, du hast die quasi auf dem Arm drauf. Dann hat der Pulsmesser gesagt, aha, ich bin hier am Arm, jetzt gib mal bitte den PIN-Code ein. Ne?
Aha.
Und als ich da mit dem Typen gesprochen habe, ist mir eingefallen, weil der hat gemeint, na, dann bind sie doch um den Lenker um die Uhr, ne? Dann kannst du benutzen. Dann fiel mir ein, dass ich ja nur diesen PIN-Code rausnehmen muss. So, an alle da draußen, meine Apple Watch hat keinen PIN-Code mehr, ne? Die ist ungeschützt. Also ihr könnt alles mitmachen. Siri geht ja nur mit dem Telefon zusammen. Also tatsächlich kann man gar nicht so viel mit anfangen, wenn man sie findet, glaube ich. Ja, also immerhin, also das war clever. Mich haben sie dadurch an den Stand gebracht, ne, zu buffern. Was haben wir denn noch für Motoren gesehen? Ich habe einen Motor gesehen, den hast du gar nicht gesehen. Und zwar war der, da kann ich... Wie viel Uhr haben wir eigentlich?
Ja, wir müssen langsam Schluss machen schon.
Ja, jetzt für heute. Wir haben jetzt eine Stunde. Wir machen das Motorenthema noch vielleicht zu Ende.
Eine Stunde 40, genau. 20 Minuten haben wir noch, weil die über zwei Stunden, das kann man niemand antun.
Nee. Ich sage ja dann manchmal, dann dreh halt deine Geschwindigkeit hoch, aber letztendlich höre ich auch alles einfach. Also mit einfacher Geschwindigkeit. Ich habe es eine Zeit lang versucht zu beschleunigen, aber ich höre Podcasts in der Geschwindigkeit, die Sprecher auch benutzen.
Ja, also das finde ich
das
auch.
Das gebührt
finde ich auch respektvoll. Ne?
Barfang, ja. Das muss ich erzählen. Ich war bei Bianchi am Stand. Da hat mich der Blogger-Rundgang hingeführt. Wahrscheinlich wurden sie geschmiert von den Herstellern. Kommt zu uns, kommt zu uns. Und da waren auch viele dabei. Das war nett und laut und mit so diesen Funk-Kopfhörern.
Ja.
Ne? Und bei Bianchi, da haben die halt so die Sachen gesagt. Wie heißt die Farbe von Bianchi? Celeste.
Celeste,
ne? Haben sie halt irgendwelche Celeste-farbenen Fahrräder gezeigt und dann haben sie E-Bikes gezeigt und weißt du, was die für einen Motor drin haben?
Nö.
Polini.
Ah, die haben den Polini verbaut?
Ja, also ich weiß nicht,
ich kenne den Polini-Motor.
Ich weiß nicht, ob sie den an allen Rädern verbaut haben, aber zumindest haben sie mehrere gezeigt und der hatte, der Typ, der uns da rumgeführt hat, hat auch erwähnt, den Hersteller des Motors und ich glaube, das sind die ersten. Und Polini, italienischer Hersteller, den Motorrollerfahrern oder wer kennt den nicht?
Roller- und Mofa-Fahrer kennen den.
Roller- und Mofa-Fahrern, bekannt als Hersteller von Tuning-Teilen. Also mein Roller in meiner Jugend, der fuhr nur deshalb so schnell, weil er einen Zylinder von Polini drauf hatte.
Mit Kolben natürlich.
Ein Zylinder und also, Kolben, ja. Also ein Zylinderkolben.
Ein Satz, ein Rennsatz.
Das nannte sich Rennsatz und den hat man beim Rollershop oder so bestellt und dann hat man ihn draufgebaut. Und danach
fuhr er 200
Kilometer und dann war er kaputt. Oder so. Ah nee, und am besten war meiner, das muss ich bei der Gelegenheit erzählen, dieser 139 Kubik Zylinder, den ich in meinem 80er Roller drin hatte. In dem,
war das Malossi in oder Polini?
PK. Oder war das Malossi? Jedenfalls Polini.
Hattest du eine 80er PK?
Ja, das war ein Gerät. Super leicht und super schnell.
War das echt eine 80er? Ja, okay, ja. Und da? Na egal, auf jeden Fall.
Nee,
wurscht, es gibt
125.
Polini, Malossi. Und DR, das sind so diese bekanntesten Tuning-Marken und die gibt es immer noch. Die
müssen halt schauen, wo sie bleiben. Vespa, ne?
Bitte was?
Die müssen halt schauen, wo sie bleiben. Ne?
Ja, und ich hab zugegebenermaßen, habe ich vor einiger Zeit, also das sind bestimmt schon 2 Jahre her, habe ich mal geguckt, sag mal, was macht Polini eigentlich, ne? Wenn keiner mehr Vespa fährt oder Mofas frisiert? Die müssen ja von irgendwas leben. Und dann habe ich gesehen, die machen Tuning-Sätze für Bosch-Motoren zum Beispiel, also für E-Bike-Motoren. Aha. Du kannst bei Polini Elektronik kaufen, damit du ein bisschen cheaten kannst, ne, mit dem Ding. Das gibt's, aber das, dann habe ich auch gesehen, oh, die bauen eine eigene E-Bike-Unit, also ein komplettes E-Bike-System. Die haben bauen nicht nur einen Motor, sondern Batterie und HMI, also Display und alles dazu. Und sieht gar nicht schlecht aus, was die hatten.
Ja,
und das fand ich cool. Und ich wusste aber nicht, dass die jetzt tatsächlich verbaut werden. Weil ich habe darauf gewartet, dass ich irgendwo mal was sehe. Was machen denn die jetzt? Aber ich gucke da auch nicht dauernd.
Nee.
Aha, cool. Und wie sahen die Räder aus?
Ja, okay.
Also waren die so unglaublich super wie die Piaggio?
Nein, nicht. Also
Piaggio habe ich gar nicht gesehen. Waren die da?
Wahrscheinlich. Nee, das ist interessant, dass die da nicht hingehen, ne? Aber die sind immer noch eher so bei den Motorrädern verwurzelt, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich habe die auf so Verbrauchermessen habe ich Piaggio schon gesehen, aber da sind die über Händler quasi hingekommen.
Ja.
Also da haben Händler Piaggio-Räder ausgestellt. Und die sind gut. Piaggio hat einen eigenen Antrieb. Und das ist einer mehr. Also jeder macht letztendlich eigene Antriebe.
Ja, also auf Piaggio, ich schätze mal, dass sich da bei denen noch was tut. Die haben ein ziemlich gutes System, so ein Gesamtpaket. Leider sehen sie furchtbar hässlich aus. Und ich habe auch
noch... Das ist eine Meinung.
Ja, aber ich habe auch noch...
Also ich finde sie aber auch hässlich. Also so zwei finden sie hässlich schon.
Und vielleicht ein bisschen ältlich. Also die sehen halt aus wie frühe Flyer irgendwie so ein bisschen.
Bisschen so, ja.
Und aber so das Komplettpaket, was die so haben. Also ich habe noch nie eins in the wild gesehen. Hm. Ich wollte im Frühjahr mal eins Probe fahren hier beim Piaggio-Händler. Die haben die.
Und ich bin schon gefahren.
Ja. Na gut. Aber jetzt.
Ja, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Das Ding ist okay, funktioniert es nicht ganz so laut wie ein Bosch, aber auch keine Offenbarung.
Ja, aber letztendlich wird man die nicht mehr nur über Geräusch und so differenzieren, sondern es kommt halt auch drauf an, gibt es ja so viele Hersteller und deswegen versuchen auch viele Fahrradhersteller da möglichst viel selbst zu machen auch, ne?
Ja,
dass sie quasi so ein eigenes, wie soll man sagen, Erlebnis herstellen, das einzigartig ist, ne? Dass sie von anderen unterscheidet. Jetzt Specialized zum Beispiel, die bauen Brose-Motoren ein, aber die Elektronik machen sie selbst, soweit ich weiß.
Ja, und die Motoren, Art, wie sie die Batterien reinbauen und so. Ja,
ja oder
und
wie
so.
Die Motoren reagieren, wie ob die jetzt nur mal grob gesprochen, ob die giftig abgehen oder ob sie eher so smooth fliegen,
ja.
Sowas in der Art. Und
ja.
Das kann natürlich Piaggio können das vielleicht auch. Und ich meine, die machen ja auch lustige andere Sachen. Also die gucken ja auch über ihre Roller und MP3s hinweg, ne?
Ja.
Motoren, damit wir da zum Ende kommen. Also, es weiß nicht. Dann gibt es noch, den haben wir auch, das können wir kurz anmerken, bei BFO nochmal gesehen, ne? Den, wie heißt der?
Neox.
Nata Elettrico.
Da war es ein bisschen ruhig.
Wo kommt da der Gründer her?
Bitte?
Wo kommt der Gründer oder einer der Gründer her?
Von Flyer.
Flyer, ne?
Also die Firma ist, das ist irgendwie so ein Konzern, der, Maschinenbau oder so beschäftigt. Und die haben eben einen Motor mit integriertem Achtganggetriebe schon vor 2 oder 3 Jahren vorgestellt. In einem Rad, über dessen Gestaltung man trefflich streiten kann. Und haben den aber jetzt aus dem Rad rausgenommen, weil der war so, ja, wie ein Lambretta bisschen. Also der hatte so einen Kettenkasten mit einer vollgekapselten Kette und Hinter- und Einradaufhängung, beziehungsweise einseitige Aufhängung hinten. Also an sich gute Voraussetzungen, aber natürlich limitiert, um das an OEMs zu verkaufen, weil der muss dann diese Schwinge einbauen, die nicht schwingt. Und ja, es limitiert schon sehr. Und da sind sie gerade dran, eben das Konzept da anzupassen, sodass man diesen Motor einbauen kann und eine Federung dazu packen oder sonst wie. Also wie man es eben haben möchte und so wie das Polini zum Beispiel auch macht. Und wie es jede Menge andere macht, Velo ab und sonst wie lauter Motoren, Fendt war ja auch da, ja, mit ihren Motoren und also ohne Ende Motoren. Weil zugegebenermaßen ist ein E-Motor einfacher zu bauen als ein Verbrennungsmotor. Das ist ja da, wo sie gerade heulen in der Autoindustrie. Menno, wir brauchen nicht mehr so viele Teile, womit wollen wir denn Geld verdienen?
Und jetzt gerade habe ich kürzlich gelesen, dass Bosch doch seine mechanischen Entwickler oder so umschulen soll. Die sollen ihnen Programmieren beibringen, damit sie die elektronischen Teile der Zukunft mitentwickeln können. Und dann sagen die aber, das wollen wir nicht. Wir wollen weiter Einspritzpumpen herstellen und sowas.
Genau. Diesel rumschummeln.
Ja. Nee, klar. Und, gut, so ein Elektromotor ist einfacher herzustellen, aber wo wolltest du da hinaus? Also anscheinend kommt's, kann man ja nicht einfach, also...
Nein,
man denkt ja vielleicht so, ein Elektromotor, der braucht keine Schaltung und so, der zieht von 0 bis 100, zieht ja einfach durch, ist aber ja nicht ganz so, oder? Also so
ein... Ja, aber es ist schon einfach, also sowohl beim Auto und beim Fahrrad sowieso. Und das ist ja ein bisschen, hat man ja auch mit in dem Gespräch mit BFO auch gesprochen, es ist ja ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung gerade. So, oder so eine Goldgräberstimmung, ist doch ein schönes Wort, oder?
Ja, und die passt.
Aktuell Goldgräber, okay, jetzt werden mal, um in der Sprache zu bleiben, die Claims abgesteckt. Mhm. Und dann kommen immer neue und wollen da aber auch was abhaben. Und Elektromotoren gibt es ja schon lang, die funktionieren und da gibt es auch einen Haufen Firmen, die unglaubliche Erfahrung haben mit Elektromotoren. Und ob ich jetzt einen Motor für einen Entsafter baue oder für ein Fahrrad oder für einen elektrischen Fensterheber oder für ein Fahrrad, das ist kein Hexenwerk, behaupte ich jetzt mal. Natürlich, das ist das Zusammenspiel, aber es ist deutlich weniger an Ressourcen, die du brauchst, als wenn du irgendwie einen Verbrennungsmotor da bauen willst.
Ja.
Außer vielleicht einen popligen Zweitakter. Aber das war ja eben diese Aufbruchsstimmung, so wie sie zum Beispiel in den 50ern war mit den ganzen, mit der Motorisierung, mit der Erstmotorisierung, diese Motorräder, kleine Motorräder und die Zusatzmotoren, die du an Fahrräder ranschrauben konntest, was da entstanden ist, da gab es ja ohne Ende Marken.
Das stimmt, ja.
Und die sich dann aber natürlich auch letztendlich den Markt kaputt gemacht haben. Wie das bei den E-Bikes passieren wird, weiß ich nicht, wie viele Hersteller da übrig bleiben oder ob dann unter Derbycycle irgendwann mal 100 Marken drunter hängen, die quasi nur einen anderen Badge haben oder so, das weiß man nicht. Das kann man. Und trotzdem die Motorhersteller vielleicht doch einer oder 10 oder 100.
Haben die eigentlich noch eigene Motoren?
Wer?
Derby Cycles. Haben die noch ihren Impulsmotor?
Ich bin nicht sicher. Die haben ja sogar bei, also ich glaube doch, die haben den noch. Bei ihren teuren Stadträdern, da haben sie den noch. Und meines Wissens. Aber bei den einfachen haben sie ja zum Teil ja, Bafangmotoren
drin. Diese hübschen kleinen, die Kalkoff jetzt, was
ja, ja, das? Genau. Das sieht ja nach einem Bafang aus, nach einem sehr einfachen, und der reicht auch, und die sind ja gut. Und dann haben sie Shimano-Motoren in den Mountainbikes. Und weil die, ja, weiß ich nicht, also rein von der Entwicklungskapazität wollen die vielleicht einfach andere Schwerpunkte setzen, also kein eigener Motorentwickler sein.
Naja.
Specialized ja auch nicht, also die Adaption schon, aber das muss ein Hersteller halt wissen, was er machen will. Da bin ich schon mal gespannt, wo das Ganze hinführt.
Ich bin gerade abgeschwiffen.
Ah, sollst du doch nicht.
Okay, ich bin wieder da. Was haben wir noch? Also, wir haben Öxler, Continental, Neox, ZF, Bafang, Polini. Dann hat er zu Recht einen Preis gewonnen, der Fasua Evasion. Der ist auch sehr winzig, ne? Der ist ja letztes Jahr schon vorgestellt worden, dieser
ja,
kleine,
ja.
Den du eigentlich ganz, ja, eigentlich eine nette Idee, den kannst du rausnehmen, ne?
Ja.
Den kannst, ja. Der ist im Unterrohr am Tretlager drin und kannst du austauschen und dann hast du ein Rad ohne Motor. Also,
wäre das. Immer noch für mich fragwürdig,
ja,
ob
ja.
man das haben will.
Ja, ja. Ob man das haben will, ist eine Frage, weil natürlich braucht es noch viel mehr Zeug außenrum und muss.
Sieht aber saublöd aus, wobei man kann einen Deckel drauf machen dann.
Ja, das empfiehlt sich. Aber dann, na gut, da kannst du dann dein Wurstbrot reinpacken, ne? Also.
Wobei die Bosch haben ja, die integrierten Bosch haben ja auch einen Deckel. Der macht einen Deckel auf und dann geht man an den Motor ran. Der Deckel hat mich nicht überzeugt, muss ich sagen. War ein bisschen lummelig, aber kann natürlich auch sein, dass das noch die ersten Vorsteller waren oder so. Also da war ich nicht so ganz begeistert.
Aber diese Fasua-Motoren aus München, die werden in 2018 auch verbaut, ne?
Ja, also das hat mich überrascht. Aber vielleicht ändere ich auch meine Meinung. Vielleicht, ja. wenn er gut funktioniert, sei es drum. Und wenn das halt ein Paket ist mit Motor, ja.
Also ich bin den ja mal Probe gefahren und fand der fuhr ganz schön, also sehr unauffällig auch, ne? Also weil die ja recht wenig, also ihr HMI, wie heißt es? Human Machine Interface?
Interface, ja.
Ist sehr dezent.
Das gefällt mir, das ist sehr reduziert.
Ja. Und da tut sich auch einiges in der Richtung, ne? Also die, wo ich tatsächlich noch, also ich habe vor einiger Zeit noch gedacht, oh, das wird jetzt alles ganz groß und cockpitartig und so, ne? Aber ist nicht so. Also die
mit Navi, mit alles.
Ja, ja, ja,
und
ja. Also das gibt es schon auch, aber eigentlich geht es eher so Richtung klein, unauffällig und daumennah und so, ne?
Ja, ja.
Ja.
Du willst ja auch das ganze Zeug nicht unbedingt klauen lassen, oder so.
Ja, eben, ne? Dann hast du.
Nee, so. Apropos klauen, da fällt mir ein, dass ich, da kann man aber auch beim nächsten Mal drüber sprechen, nämlich ein Lenkschloss gesehen habe.
Aha.
Das man durchaus als Statement mal wieder an dem Fahrrad ranbauen könnte.
So wie ein
Motorrad. Also so wie es Motorräder haben. Und Roller.
Das habe ich aber so tatsächlich in irgendeinem aktuellen Fahrrad auch gesehen. Irgendwo habe ich das eingebaut gesehen, glaube ich.
Echt? Also ich kenne es ja nur früher von Schauf, die hatten das ja mal.
Ach, oder war das da?
Aber das ist nicht aktuell, das sind 20 Jahre Minimum. In Luna, glaube ich, haben sie es auch. Vielleicht verbauen sie es auch noch. Ich glaube, die verbauen es sogar noch. Könnte sein. Aber das sind die einzigen. Und das nennt sich Veloguard, lässt sich auch nachrüsten.
Ja, halt mal diesen Prospekt da hoch.
Siehst du ihn?
Ein bärtiger Mann ist zu sehen. Ich sehe nur einen bärtigen Mann.
Ja, keine Ahnung. Der, wenn Mann und Fahrrad, dann ja fast immer bärtig oder mit Helm. Ja. Also
oder beide.
Vollvisier, Biker.
Okay, ich würde sagen, wir schließen unseren ersten Rundgang in Halle 4 ab. Und weil wir haben jetzt 2 Stunden, ne? Das muss reichen mal.
Ja. Und 2 Stunden, da muss ich auch mal aufs Klo langsam.
Ja.
Und warst du schon auf dem Klo?
Ja, vorhin, während du erzählt hast, war ich mal kurz.
Ist ja allerhand. Könntest du nicht einfach aufs Klo gehen, wobei du...
Das stimmt auch nicht, ich habe gelogen. Ich habe nur nebenbei ein bisschen...
Nee, also ich glaube, ich habe es ja, auch mitgekriegt, wahrscheinlich, weil du hast ja, und wir sind ja voll modern mit Funk und allem drum und dran, du hast vom Klo aus weitermummelt. Moderiert.
Ja, die ihr könnt ja dann mal jetzt, falls ihr euch vorhin gewundert habt, dass der Klang ein bisschen Hall hatte zwischendurch. Das war dann
Klo.
Aus den Hallen.
Ja, aus der, was ich cool
Sanitärausstellung.
Was ich cool finde bei deinem Mikrofon, dass das die Spülgeräusche erkennt und filtert.
Ja, ja.
Weil du warst ja groß, glaube ich, oder?
Ja. Wir wollten doch nicht so ins Detail gehen.
Okay, also zum Abschluss.
Übrigens.
Fäkal.
Genau, und zum Abschluss und folgt uns bei, folgt uns bei Instagram und bei Twitter und abonniert vielleicht den Newsletter, da stehen Sachen drin, der kommt jetzt auch wieder regelmäßig. Und bei Instagram habe ich gesehen, heute, da habe ich nämlich ein kleines Video gepostet über meinen Espresso beim Campen. Und das kleine Video hat mehr Aufrufe als alle anderen zuvor, glaube ich. Da sieht man die...
Wahnsinn,
ja,
Wahnsinn.
Ja, ich hatte, der Marius hatte eine Espressomaschine dabei. Mehr dazu in der nächsten Folge.
Oh ja, wenn, da freue ich mich, da bin ich gespannt.
Wenn es wieder heißt... Wo ist denn meine Musik? Machen wir wieder Abspann, ha? In der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, willkommen zu Fahrradio. Das sagen wir dann. In der nächsten Folge wieder. Ne?
Ja, genau. Und mein Name ist Thomas.
Und ich bin Hans. Und wir wünschen euch eine
schöne Zeit.
Schöne Zeit. Und wir hören bald wieder voneinander. Ne?
Bis die Tage. Tolle Musik. Immer noch. Yep.